Hi, ich bin Elli.
Und ich bin Kathi.
Und willkommen zu Makaber. Heute fangen wir an mit Edmund Kemper, oftmals schon von mir erwähnt, und ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich in unserer Serienmörder-Folge tatsächlich schon seine schlimmste Tat gespoilert habe. Wenn ja, erinnert ihr euch hoffentlich nicht mehr dran?
Ich weiß es nämlich also gar wenn nicht ja, mehr. Kann ich mich nicht erinnern.
Das ist sehr gut. Und wenn, dann habe ich es auch, glaube ich, nur ganz, ganz schnell erwähnt, damit das nicht so... Ja, wir kommen heute dazu aber auch definitiv nicht. Ed Kemper werden mehrere Folgen werden. Ziemlich sicher bin ich mir, dass es 3 werden. 2 definitiv. Es hängt ja auch immer davon ab, wie viel wir erzählen, diskutieren etc. Aber alleine seine Kindheit habe ich so viel... Weil Ed Kemper, der arbeitet einfach mit. Der hat viele Interviews gegeben, mit vielen Psychologen öffentlich gesprochen und so weiter. Dadurch, dass der so mitarbeitet und du wirklich so detailliert gehen kannst und er auch tatsächlich ein sehr intelligenter Mensch ist, ist sehr, sehr, sehr viel bekannt. Und auch was teilweise, finde ich, wichtig und interessant ist. Und deswegen habe ich das auch alles mitgenommen bisher, was ich so mitnehmen konnte. Und daher, ja, Minimum 2 Wochen.
Durch ihn konnte das FBI ja auch wirklich viele, ja. viele.
Oh, er ist sich dessen erstellen. Auch bewusst.
Ja.
Ich bin noch nicht fertig mit seinem allerersten Interview. Und das mit dem Interview habe ich zufälligerweise angefangen. Bin ganz froh, dass ich damit angefangen habe. Es ist ein Interview von 91. Und tatsächlich, ich weiß nicht, wer es veröffentlicht hat von denen, die haben die Rohfassung veröffentlicht, also noch nicht mal die Rohfassung auf YouTube, sondern tatsächlich die Teile, die sie rausgeschnitten haben. Quasi während die Kameras liefen und aber das Interview noch nicht offiziell und er hat den Raum betreten und die haben sich unterhalten. Und schon als er den Raum betreten hat, dachte ich, ach du Scheiße, ihr sitzt da im Knast. Da sind keine Wände, ihr seid in einem stinknormalen Besucherraum. Und die kommen rein mit ihm, er hat keine Handschellen. Er hat nichts, keine Ketten, nichts, gar nichts. Er ist total frei in einem Riesenraum. Die sind alle frei. Keiner ist vor ihm geschützt und nichts. Und hier sitzt er ganz gechillt. Und das ist das, er hat immer mitgemacht.
Er war kooperativ.
So grausam seine Taten auch waren, er war immer kooperativ. Und er war nie gewalttätig. Und ich glaube, er kriegt auch sehr viel Befriedigung dadurch, dass er immer wieder befragt wird. Er fühlt sich wichtig. Und ihm ist auch bewusst, dass was er gemacht hat, tatsächlich wichtig war fürs FBI. So einen Kommentar gibt er dann auch davon, wie viele tatsächlich ohne ihn nicht erwischt worden wären.
Was so einem Menschen wie ihm durchaus Befriedigung
und
verpasst.
Und er kann
ja.
halt seine Taten immer wieder erleben. Ne? Und er kann immer wieder erzählen, wie böse die und die Person alles waren. Und so.
Ja.
Ich glaube, das ist auch ein großer Teil, warum er daran arbeitet. Also ja, er ist wieder ein... Das Ding ist... Wenn ich ihn so reden höre im Interview, hat er eine total angenehme Stimme. Das macht es dann schon mal problematisch, sich dran zu erinnern, dass er eigentlich ein Monster ist. Und dann hat er noch einen richtig coolen Akzent, was dann auch nicht hilft. Der hat so einen richtig angenehmen, ich kann das gar nicht wieder, aber richtig angenehm. Dann hat er so eine angenehme Sprechweise.
Mhm.
Er drückt sich sehr gewählt aus. Und du merkst halt in der Art und Weise, wie er redet, dass er ein intelligenter Mensch ist. Und er macht auch Witze und er ist tatsächlich sehr lustig, der hat richtig tollen Humor. Und dann sitzt du da und musst dich, so wie bei Ted Bundy,
daran erinnern, dass er ein Monster ist.
Er hat furchtbare Sachen gemacht, er ist ein Monster, furchtbar Monster, furchtbar Monster. Und dann so, das war lustig. Das war echt, also, und ich bin immer noch nicht mit allen Interviews durch, die ich mir tatsächlich angucken will. Also ja, ja, auf alle Fälle, schon mal vorweg. Sein Vater und sein Großvater. Alle drei heißen genau gleich. Alle drei spielen in der, zumindest im Minimum der ersten Folge in unserem Podcast, eine wichtige Rolle. Jetzt habe ich folgendes Problem. Wie nenne ich sie, damit wir sie alle voneinander unterscheiden können?
Ed 1, Ed 2, Ed 3.
Pass auf, ich werde Ed Kemper, den Mörder. Den nenne ich Ed. Ed ist ein Spitzname, der ihm durch die Polizei gegeben wurde. Ich nenne ihn Ed. Sein Vater ist dann Edmund. Und sein Großvater werde ich vermutlich dann Mr. Kemper oder Senior oder irgendwie sowas nennen. Da komme ich dann zu. Ich habe das ein paar Mal verschieden im Skript geschrieben, weil es unterschiedlich immer in meinem Kopf drin war. Muss ich mal gucken, wie es beim Erzählen rauskommt.
Ja.
Ja, das war nämlich so, als ich gesehen habe, wie er ist, Edmund Emil Kemper der Dritte. Ach du Scheiße, ich muss von seinem Vater und Großvater auch erzählen und nicht wenig. Scheiße, das hier, oh nein. Ja, also Edmund und Senior oder so. Mal gucken.
Eddie.
Eddie. Er war übrigens einer der selben Mörder, der auch in den 70ern aktiv war, ne? Und ich sag da mal wieder nur, Alter, die 70er in den USA.
Also, irgendwas ist da damals schiefgelaufen.
Ja. Ja.
Definitiv.
Sein Spitzname in den Medien war der Co-Ed-Killer, weil der Großteil seiner Opfer Studentinnen war.
Ja.
Und vorweg, bevor ich jetzt in die Story starte, unsere Trigger für heute sind Tierquälerei, Vergewaltigung und Nekrophilie.
Okay.
Edmund Emil Kemper III. Wurde am 18. Dezember 1948 in Burbank, Kalifornien geboren. Er hat eine ältere Schwester namens Susan, die am 8. November 1943 geboren wurde, also ungefähr 5 Jahre älter als er, und eine jüngere Schwester Ellen. Ed selber sagt, seine Schwester ist 2 Jahre jünger als er.
Ja.
Und ich würde ihm da eher glauben, als den Zeitungsberichten, weil er jedes Mal, wenn er von seinen Schwestern erzählt, er jedes Mal sagt, sie ist 5 Jahre älter, sie ist 2 Jahre jünger.
Ja.
Ich weiß nicht wieso, aber in vielen Berichten steht, sie wäre 3 Jahre jünger. Ich weiß jetzt nicht, warum, wo das herkommt, aber...
Sind die vielleicht nach, das kann ich gut verstehen, also sind die vielleicht nach Geburtsjahr gegangen? Keine wenn ich nach Geburtsjahr gehe, ist mein Bruder 3 Jahre jünger, aber dadurch, dass ich im Dezember und er im Januar Geburtstag hat, sind es eigentlich 2. Also den Großteil des Jahres ist er 2 Jahre jünger als ich. Mhm. Das ist so ein Monat, wo er 3 Jahre jünger ist, in Anführungsstrichen. Und deswegen sage ich immer 2 Jahre. Ist aber wenn, so. Wenn ich nach Geburtsjahr gehen würde, wären es 3. Vielleicht ist es da so passiert, dass die da nicht drauf geachtet haben, wie das viel ist Abstand. Möglich.
Das Ding ist auch, seine Schwester Susan, dadurch, dass sie ja nun mal schon älter war als er, ist, als er das erste Mal straffällig wurde, und da war er noch Teenager, hat sie mit vor Gericht ausgesagt, hat Interviews gegeben etc., sodass sie auch beim zweiten Mal, als seine Taten aufgeflogen sind, eher im Rampenlicht stand als die jüngere Schwester, und die jüngere Schwester hat sich nie dazu geäußert. Ich konnte auch weiter über sie nichts herausfinden, außer dass sie inzwischen verstorben ist.
Ja.
Und noch nicht mal genau wann. Also sie ist noch nicht mal bei Find a Grave zu finden, beziehungsweise dass bei Find a Grave drin steht, ist nicht akkurat, deswegen werde ich darüber auch nicht sprechen.
Ja.
Also ja. Das ist sehr ungewöhnlich. Normalerweise, wenigstens bei findagrave.com, finde ich eigentlich immer Minimum das Geburtsdatum und das Sterbedatum, weil da Fotos von den Grabsteinen sind. War in ihrem Fall aber nicht so. Von daher, Der Vater von Edmund Emil Jr. wurde am 29. April 1919 in L.A. geboren. Er meldete sich am 21. Juni 1939 freiwillig für die Armee. Er diente im Zweiten Weltkrieg, gehörte der First Special Service Force an. Und ich wusste nicht, warum das so ein riesen Leckswert war in seiner Traueranzeige, als der Mann dann irgendwann gestorben ist. Und ich dachte mir so, da forschst du jetzt nach. Und dachte, ach du Scheiße. Die deutsche Bundeswehr hat dieser Einheit den Namen Teufelsbrigade gegeben.
Das habe ich schon mal gehört.
Tatsächlich war das eine Truppe von Elitesoldaten, die aus den USA und Kanada zusammengetragen wurden, um tatsächlich aufzuräumen. Anders kann ich das nicht bezeichnen. Um wirklich einmal durch die Bundeswehr durchzujagen und alles zu vertreiben und zu töten und die ganze Gebiete zu erobern, ein einziger Trupp. Und tatsächlich, am 3. Februar 2015 erhielten alle Soldaten dieser Einheit die Goldmedaille des Kongresses aus den USA. Das ist die zweithöchste zivile Auszeichnung, die vergeben werden kann. Höher ist nur die Goldmedaille des Präsidenten.
Hm.
In seinem Fall war er zu dem Zeitpunkt schon verstorben und es ist für ihn posthum angenommen worden. Am 26. November 1942 heirateten er und Clarnell. Und ich werde jedes Mal über diesen Namen stolpern. Ich werde oft von Clarnell erzählen, aber dieses CL ist so eine komische Kombi. Oh, naja, wie auch immer. Clarnell Elizabeth Stage. Clarnell wurde am 17. März 1921 in Montana geboren und wollte Sekretärin werden. Also sie wollte eigentlich Karriere machen, aber das ist ja nicht was gewesen, was Frauen früher gemacht haben oder sollten oder wie auch immer. Aber dann kam ja der Zweite Weltkrieg und dann wurde es ein bisschen einfacher.
Ja.
Nach dem Krieg testete er Atombomben im Pazifik. Und wurde aber noch 1945 endhaft entlassen. Er zog im Anschluss mit Clarnell und Susan, die ja dann schon geboren war, nach Kalifornien, arbeitete dort als Elektriker. Und Clarnell war sehr unzufrieden über seinen, wie sie es bezeichnet hat, minderwertigen Job und hasste seine passive Art. Ihr fehle Streitlustigkeit bei ihm.
Und vielleicht war es bei ihm aber so, hey, ich komme hier gerade, ich war im Krieg, ich habe hier, ich sag mal, Special-Einheit des Militärs gewesen, habe Atombomben und jetzt habe ich keine Lust mehr auf Krieg.
Pass mal auf. Ich habe richtig geile Zitate von den beiden gefunden.
Okay.
Weil beide, als Ed für seine ersten Taten vor Gericht kam, haben beide Interviews gegeben und ich habe zwei Zitate. Ich dachte, das ist der Hammer. Das sagt alles über die beiden als Eheleute aus, was du nur wissen musst. Vorweg, sie hat sehr viel getrunken und wollte mehr Kinder, er nicht.
Ja.
Und sie sagte über ihn: Der Vater wollte keines der Kinder. Er war immer der Meinung, wir könnten es uns nicht leisten, aber Liebe ist doch eigentlich sehr billig. Er über sie: Selbstmordmission im Krieg und später das Testen von Atombomben war nichts im Vergleich zum Leben mit Clarnell. Sie belastete mich mehr als 396 Tage und Nächte an der Front.
Die hätten sich einfach scheiden lassen sollen.
Ja, das haben sie sich auch irgendwann gedacht.
Also, es tut mir leid, wenn der Krieg angenehmer ist als das Zusammensein mit deiner Frau, dann verlass sie.
Mhm.
Dann verlass sie. Mhm. Also.
Ja. Also, man kann sich also vorstellen, wie wohlbehütet die Kinder in dieser Ehe aufgewachsen sind.
So überhaupt nicht. Aber dann verlass sie und nimm die Kinder mit, weil lass die Kinder definitiv nicht bei einer Frau, die alkoholabhängig ist.
Und weil der Fall von Ed Kemper ja so geil recherchiert ist, habe ich tatsächlich ein Teil zumindest der Akte gefunden vom Tag seiner Geburt.
Okay.
Die ist veröffentlicht online. Ed wog bei seiner Geburt 5,9 Kilo.
Das ist aber ganz schön schwer.
Mhm. Normalgewicht, auch heute noch, ist zwischen 2,8 und 4,2.
Und 4,2 ist schon schwer.
4,2 ist schon mehr, etwa 5,9. Die Schwangerschaft und Geburt verliefen ansonsten normal, also nichts Ungewöhnliches. Von der Familie hat er den Spitznamen Guy bekommen. Es fing an mit Little Guy, was wahrscheinlich eine witzige Anspielung darauf war, dass er ein ziemlich großes kleines Kind war. Und später wurde dann einfach das Little weggelassen und dann hieß er Guy für die Familie.
Ja.
Bereits mit 4 Jahren war er so viel größer, dass er zum Außenseiter in seiner Klasse wurde und im Kindergarten wurde, später in der Schule wurde. Mit 15 Jahren, nur mal so, damit ihr euch das vorstellen könnt, wenn ich das sage, mit 15 Jahren war er 1,93 und als Erwachsener würde er später 2,06 Meter sein und 136 Kilo.
Vor allem, das ist etwas, wo du heute, wenn das Kind so rapide wächst, zum Arzt gehen würdest, um herauszufinden, ist das normal?
Tatsächlich ist irgendwas festgestellt worden, dass er tatsächlich irgendwas hätte, also irgendwie eine Stoffwechselerkrankung oder eine Hormonerkrankung gehabt hätte oder sonst irgendwas. Ist auch später nichts festgestellt worden.
Ja, aber ist schon krass. Vor allem so ein schneller Wachstum ist ja auch trotzdem
nicht gesund. Sein Vater war auch relativ groß, natürlich nicht ansatzweise so groß. Aber wenn du dir mal vorstellst, du bist als Mann mit 1,80 schon groß und dann ist da dein 15-jähriger Sohn, der dann einfach mal 20 Zentimeter größer ist als du. Das ist nicht wenig. Also ich werde Fotos auf unseren Instagram-Account stellen von Ed Kemper, wie er später festgenommen wurde. Und er im Vergleich zu den Polizisten, die neben ihm stehen, ist einfach, ja. Also man kann nur sagen, Gott sei Dank war er immer ein gut führbarer Patient und Insasse. Denn ansonsten wäre das da, glaube ich, lustig geworden. Seine Mutter machte sich oft über seine Große lustig, schon als Kind, und bezeichnet ihn als Freak.
Wie gemein.
Aha. Clarnell ist nicht sehr nett.
Na, offensichtlich. Wer macht denn sowas?
Aha. Sie wollte auch nicht, dass Ed so unterwürfig würde wie sein Vater. Er dürfe nicht weich werden. Wann immer Edmund Ed in Schutz nahm oder beistand oder ihm irgendwie in irgendeiner Art und Weise Zuneigung oder Liebenswürdigkeiten zeigte, wurde er von ihr zurechtgewiesen. Er solle den Jungen nicht verhätscheln. Also sei ja nicht lieb als Vater zu deinem Sohn.
War Kinder brauchen Liebe.
Nein.
Doch.
Sonst wird er weich.
Ja, und?
Und dann ist er nicht streitlustig genug als Erwachsener.
Ist vielleicht besser so.
Ja. Vor allem bei Ed Kemper.
Wäre vielleicht besser gewesen.
Ja. Als Kleinkind begann er Angst vor lauten Geräuschen zu entwickeln, da seine Eltern immer sehr laut stritten. Ed war schlecht in der Schule ursprünglich und konnte Autorität der Lehrer nicht akzeptieren. Sie erinnerten ihn immer zu sehr an seine Mutter. Dazu kam, dass er, was damals noch nicht festgestellt wurde, einen sehr hohen IQ hatte, sich entsprechend auch in der Schule gelangweilt hat, zusätzlich noch dazu, und dann den Lehrern auch nicht gehorchen wollte. Und seine Körpergröße hat halt auch nicht geholfen, dass denn die Schüler ihn mochten. Das hieß, er hasste die Lehrer, die Schüler mochten ihn nicht. Und es war eine ziemlich schwierige Zeit für ihn.
Auch eine schwierige Situation.
Ja. Die Mutter zwang ihn, mit 8 Zeitungen verkaufen zu gehen. Ein Tag kam er nicht zurück vom Verkauf. Der Vater fing dann irgendwann an, ihn zu suchen. Und er fand dann Ed ganz verzweifelt auf der Straße unterwegs, 8 Jahre alt. seine Mutter hat ihm verboten, nach Hause zu kommen, bevor er nicht alle Zeitungen verkauft hat.
Er war 8, er hätte das gar nicht machen dürfen.
Naja, in den USA ist er tatsächlich Zeitungsjunge normal gewesen.
Ja, aber trotzdem.
Also das hätte er durft.
Aber so ein Druck mit auf einen 8-Jährigen auszuüben.
Vor allem, das sagt ja auch schon alles darüber aus, was er für eine Angst vor ihr hat.
Ja.
Mit 8. Und dass er vorher nicht nach Hause kommen konnte. 1957 trennten sich dann die Eltern.
Das hat lange gebraucht.
Ja. Die Mutter nahm die drei Kinder mit zurück nach Montana. Sie ist zurück nach Hause gegangen.
Sie hätten lieber beim Vater bleiben sollen.
Naja, der Vater ist auch nicht so geil, aber da kommen wir dann auch noch drauf. Er war nicht so, tatsächlich, so wie Clannell das auch gesagt hat, er war nicht sehr interessiert daran, seine Kinder tatsächlich zu erziehen und sich tatsächlich um sie zu kümmern. Also das stimmte, was sie gesagt hat.
Ja, das ist auch kacke.
Er wollte halt keine Kinder.
Und da frage ich mich auch, wenn du keine Kinder willst, dann mach einfach keine.
Ja.
Also.
Naja, er wollte ja auch nicht. Sie hat ihn ja so lange belatscht, bis sie nach Susan dann Ed bekommen haben. Und dann nochmal belatscht, damit sie noch ein drittes Kind bekommen. Und das hat ja, und da liegen ja Jahre zwischen den Kindern tatsächlich. Gut, bei Ed und seiner jüngeren Schwester nicht so viel.
Ja, aber trotzdem, wenn du keine Kinder willst, dann lass es einfach bleiben. Ja. Und wenn du dich dann überzeugen lässt, dann musst du mit den Konsequenzen leben.
Ich denke einfach, sie hatte ja schon angefangen zu trinken und es war immer sehr viel Streit. Vielleicht war sein Gedanke auch, ach, jetzt kriegt sie ihren Willen, wir versuchen jetzt noch ein Kind zu kriegen, dann kriegt sie ihren Willen, dann wird sie anders, dann wird sie ruhiger, dann wird sie sanfter, wie auch immer, aber war ja nicht der Fall.
Sie war schlimmer als ein Kriegsgebiet.
Ja, das war schlussendlich seine Aussage. Mhm. In Montana angekommen, war das Leben nicht gerade einfach für die Kinder, nur noch mit der Mutter. Und Ed begann, Faszination für den Tod zu entwickeln. Er spielte mit seiner jüngeren Schwester so Dinge wie elektrischer Stuhl oder Gaskammer. Hierzu, fand ich super interessant, hat Ed Kemper in dem Interview, das ich jetzt von 91 schon gesehen habe, nochmal ein bisschen mehr Detail gegeben. Das ist was immer benutzt wurde von den Polizisten, vom Psychologen etc., um zu zeigen, er war schon als Kind frühzeitig gestört. Und sicherlich ist es ungewöhnlich, so interessiert an Tod zu sein. Und wir kommen noch zu ein paar anderen
Sachen, die krasser sind. Aber das Ding ist, zum einen hat er unglaublich spät damit angefangen. Im Vergleich.
Die typischen ich sag mal, der typische klassische Serienmörder, den wir uns vorstellen, mit diesen Vorfällen in der Kindheit, hat damit schon früh angefangen. Im Kleinkindalter, so mit 5 meistens, allerspätestens.
Ja. Und die Faszination für den Tod alleine macht dich nicht zum Serienmörder. Nein.
Und jetzt kommt der Punkt, wo ich verstehen kann, das hat seine Faszination geweckt. Es gab einen Fall in den USA, der durch die Medien ging. Nicht nur in den USA, der international durch die Medien ging. Für den die USA von anderen Ländern heftigst kritisiert wurde. Und das war der Fall von Cheryl Chessman. Cheryl Chessman werde ich nach Ed Kemper behandeln. Super interessanter Fall. Von daher gehe ich jetzt nicht total ins Detail. Aber da ging es darum, ist die Todesstrafe gerechtfertigt oder nicht? Und deswegen ging das Wochen durch die Medien.
Mhm.
Sollte diese Person hingerichtet werden oder nicht? Und wenn er hingerichtet werden würde, das war klar, würde er durch die Gaskammer hingerichtet werden. Und in dem Zuge, und das haben die Kinder natürlich alles mitbekommen, in dem Zuge haben er und seine Schwester dann angefangen, Gaskammer zu spielen.
Weil das durch die Kinder verstehen das gar nicht richtig, was da eigentlich.
Es wurden Fotos gezeigt in den Printmedien, wie Gaskammern aussehen und so weiter und so fort. Es wurde erzählt, was passiert mit dem Körper, wenn du stirbst durch Gas, dass man anfängt zu ersticken und zu zucken und so. Und das haben sie nachgemacht.
Und das sind Sachen, wenn deine Kinder sowas sehen, dann setz dich mit denen hin und erläuter denen das und sprich mit ihnen drüber. So würde ich das zumindest machen. Ich meine, das sind Sachen, mit denen ich selber gar nicht wollen würde, dass sich mein Kind damit beschäftigt und dem groß ausgesetzt ist. Zumindest nicht in einem gewissen Alter. Und wenn das dann doch passiert, eben durch die Medien, weil das durch die Nachrichten geht und ich das nicht steuern kann, vor allem heutzutage nicht, aber dann setz dich mit dem Kind hin und aber wenn die Mutter eben auch kein Interesse daran hat, das Kind zu erziehen, weil er muss ja stark sein.
Ich weiß noch nicht mal, ob sie das damals als unnormal in dem Moment empfunden haben, wo sie das nachgespielt haben.
Das Ding ist, jetzt, nachdem du es mir erzählt hast, empfinde ich das nicht mal als groß unnormal. Natürlich ist da eine Faszination von den Kindern. Da kommt das ganzen Tag kommt es im Fernsehen, es kommt in den Medien. Mhm. Überall, wo die hingehen, kriegen die das mit.
Mhm.
Natürlich spielen die das nach. Das ist wie Squid Game.
Ja, und Squid Game haben sie auch alle nachgespielt, wie die blöden Kinder.
Und sie haben es nicht mal geguckt, sie haben es nur mitgekriegt in den Medien. Und sie haben es alle gespielt.
Ja.
Und das ist das, was da dann quasi passiert ist. Sie haben das jetzt gespielt, weil sie es gar nicht, weil sie es gar nicht richtig erfassen konnten. Ja. Also weil sich keiner die Mühe gemacht hat.
Dieses Teil, dieses Spiele mit seiner Schwester, werden als erster Punkt genannt immer wieder, dass er offensichtlich schon frühzeitig Störungen gezeigt hat. Aber das finde ich nicht.
Das finde ich gar nicht, nee.
Und das andere Ding, wo sie immer drauf eingehen, von wegen, er hätte ja, Zitat, die Puppe seiner Schwester seziert. Folgendes ist passiert, laut Ed Kemper. Er hat ein neues Spielzeug bekommen. So ein Matchbox-Auto. Und seine kleine Schwester, war eifersüchtig, dass sie nicht auch ein neues Spielzeug bekommen hat.
Mhm.
Also hat sie sein Matchbox-Auto kaputt gemacht.
Ja.
Daraufhin haben sich die Kinder ganz doll gestritten, wie das denn nun mal ist. Er ist richtig wütend geworden, ist in ihr Zimmer gelaufen und ging zu ihrer Lieblings-Barbie und hat den Kopf abgerissen. Und dann hat er festgestellt, oh, den kann man hier einfach ran und rauf stecken wieder. Der ist ja jetzt gar nicht kaputt. Die Barbie ist jetzt nicht kaputt. So, und seine Schwester und er fingen dann noch weiter an, sich anzubrüllen. Und auf dem Tisch der Schwester, weil sie Näharbeiten geübt hat, lag eine Schere, eine scharfe. Die hat er genommen und die Hände der Puppe abgeschnitten.
Also eine normale kindliche Reaktion.
Ja. Und das ist das, was als Sezieren der Puppe im Kindesalter bezeichnet wurde.
Das wäre es gewesen, wenn er den Bauchraum aufgeschlitzt hätte, um zu gucken, was drin ist. Ja. Aber so war es eine normale kindliche Reaktion, die vielleicht hätte verhindert werden können, wenn die Mama sich in den Streit eingemischt hätte.
Falls sie überhaupt zu Hause war.
Wenn sie überhaupt
zwei
zu Hause
Jobs gearbeitet.
Eben. Also das ist so eine normale kindliche Reaktion. Ich weiß nicht, wie oft mein Bruder und ich persönlich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals bewusst das Spielzeug von meinem Bruder kaputt gemacht hätte oder umgekehrt. Ich könnte mich nicht daran erinnern. Aber nur, weil ich mich nicht daran erinnern kann, heißt es das nicht, dass das passiert ist.
Ich denke, das ist nichts, was ungewöhnlich ist.
Ich halte es nicht für ungewöhnlich. Nein. Ich habe viele Nichten und Neffen, wo ich so ein Verhaltensweisen durchaus gesehen habe, aus Neid was kaputt zu machen oder eben aus Wut was kaputt zu machen, um den anderen zu verletzen. Mhm. Das ist normal, vor allem, weil sie in dem Alter ja mit ihren Emotionen die noch gar nicht so umgehen können, wie wir als Erwachsene das machen. Und das von daher,
und das
da
macht
find ich
nicht zu krank, sondern eigentlich jetzt zu einem normalen Kind.
Ja, und wie alt war er damals ungefähr?
8, 9.
Das ist vollkommen normal. Ja. Das ist doch normal, dass die dann noch, ich sag mal in Anführungsstrichen, überreagieren.
Mhm. Und das Ding ist auch, diese Story wurde bekannt durch seine ältere Schwester, die zu dem Zeitpunkt gar nicht da war. Sie ist interviewt worden nach seinen ersten Taten als Teenager und sie hat von diesen Spielen erzählt, die er und seine Schwester gemacht haben, aber sie kannte ja die Hintergründe gar nicht, ne? Und das mit der Puppe hat sie auch erzählt, aber auch da kannte sie den Hintergrund überhaupt nicht. Und ich denke, das ist auch so der Punkt, der zeigt, wie wichtig das war, dass Ed Kemper mitgearbeitet hat, dass er kooperativ war, weil er dann tatsächlich Kontext geben konnte. Ist das relevant für sein psychologisches Gutachten oder ist das einfach eine normale kindliche Reaktion gewesen?
Ja.
Er wird noch Dinge auch als Kind tun, die definitiv nicht normal sind, die definitiv ein Zeichen und ein Warnhinweis waren, wohin er sich entwickelte.
Aber sind für mich nicht, sogar gar nicht. Das sind normale kindliche Sachen. Ja. Wie gesagt, das ist die Gaskammer, das ist wie Squid Game heute.
Ja.
Und das war eine normale kindliche Reaktion. Sie hat mein neues Lieblingsspielzeug kaputt gemacht, jetzt mache ich ihr Lieblingsspielzeug kaputt.
Richtig.
Weil sie nicht versteht, was sie getan hat.
Was allerdings definitiv passiert ist im Zuge des Cheryl Chessman Cases, jetzt bin ich ins Englische gerutscht, ist, dass er tatsächlich angefangen hat, Gewaltfantasien zu entwickeln. Und die sind auch stark ausgeartet. Und die waren immer gerichtet an seine Mutter hauptsächlich, weil die ja diese super tollen Erziehungsmethoden hatte. Ich weiß ja gar nicht, wie ich das anders ausrichten kann. Und er kein Outlet für seine Wut hatte und entsprechend das in Gewaltfantasien umgewandelt hat. Die irgendwann so übergriffig wurden, und er war ungefähr 10, als er das gemacht hat, er sie tatsächlich beschlossen hat, eine Hauskatze auszulassen. Und hier erreichen wir den Punkt, wo ich gesprochen habe, das Trigger-Warning, Tierquälerei. Ich werde auch ganz schnell drüber gehen, das ist was ich überhaupt nicht leiden kann. Er hat die Katze lebendig begraben, danach hat er sie ausgegraben und dann hat er sie seziert.
Pepe, ich kuschel dich jetzt noch viel fester.
Ja, Pepe ist gerade auf ihrem Schoß eingekuschelt.
Mein kleiner Liebling, sowas würde ich dir niemals antun.
Er war tatsächlich, in dem Moment hat er tatsächlich die Katze auch seziert. Das ist das, was er gemacht hat. Da hat er wirklich die Erfahrung.
Und das ist für mich tatsächlich dann ein Warnzeichen.
Das ist definitiv
ein Warnzeichen. Das ist ein Warnzeichen. Keine normale kindliche Reaktion, sondern ein Warnzeichen, dass hier gerade irgendwas schiefläuft.
Ja. Das ist das halt, wie er seine Wut rausgelassen hat. Er konnte mit den Gewaltfantasien nicht weiter umgehen und er musste sie irgendwo ein Outlet dafür haben. Und das war die Katze. tatsächlich total faszinierend, finde ich eigentlich. Und wir haben über so viele sexuell motivierte Serienmörder gar nicht gesprochen, über die viel kindheitlich mäßig bekannt ist. Aber die Fälle, die ich kenne, ist es so ein, warum auch immer, so ein gängiges Ding, dass die als Kinder tatsächlich Katzen, nicht nur generell Tiere, sondern wirklich Katzen gefoltert oder getötet haben. Bei denen, wo mein sexueller Hintergrund war.
Warum ausgerechnet Katzen?
Ich weiß es auch nicht.
Mein Trenton Chase hatte ja Katzen und Hunde. Ihm waren die Tiere
eigentlich egal. Ja, bei ihm war das ja aber auch nicht sexuell motiviert, seine Taten. Nee. Sondern ich rede wirklich von denen,
bei ihm war es halt
die entweder Sex hatten und danach getötet haben oder getötet haben, um dann Sex zu haben.
Oder getötet haben, während sie Sex haben. Gibt's ja.
Oder sowas. Aber wir haben, sicherlich haben wir über solche Serienmörder schon gesprochen, aber leider nicht über die, wo sonderlich viel über die Kindheit bekannt ist, aber ich habe so ein paar im Hinterkopf, wo das halt denn der Fall war. Und dann sind es Katzen. Und das ist sowas, was ich total seltsam finde. Warum dann Katzen? Alle Katzen. Wieso? Katzen.
Pepe, was ist an dir anders als an Hunden? Außer, dass du niedlich bist.
Ich bin niedlich und kuschelig und flauschig.
Und dass du denkst, du seist keine Katze.
Ja, das denkt Pepe auch. Pepe denkt, er ist Baby. Heute früh muss er wieder Baby spielen.
Das erklärt, warum er so anhänglich war, als ich auf Toilette
wollte. Ja, er hat heute, also ich nenne das immer bei Pepe, kleine Ablenkung von Ed Kemper zu unserem Alltag. Ich nenne das bei Pepe immer Babytag. Pepe hat regelmäßig so Tage, wo er Baby spielt. Und ich rede da nicht von Babykatze, sondern Babymensch. Wo er gerne in meinem Arm liegt, wie ein Baby. Und wenn das dann irgendwann nicht mehr geht, trotzdem total anhänglich ist und er muss die ganze Zeit auf dem Schoß sitzen oder er möchte die ganze Zeit irgendwie berührt und gekuschelt und gestreichelt werden, das ist dann Pepes Babytag. Sehr anstrengend manchmal, wenn man
gerade... Hat dich gerade angeguckt, weil du der Welt über ihn erzählst.
Ja, er ist sehr bockig dann. Er weiß, wenn wir über ihn reden, ja gut, wir sagen ja auch Pepe und dann guckt er. Das ist ja auch normal.
Er weiß aber auch, dass ich ihn meine, wenn ich Spinni sag.
Ja. Weil er ja auch derjenige ist, der mir Ärger kriegt. Sunny baut weniger Mist als er.
Soweit wir wissen.
Ja, beziehungsweise sie ist bedeutend intelligenter als er und tut dann so, als wäre Pepe das gewesen.
Er steht aber auch meistens in der Nähe.
Ja, das ist auch
Obwohl die Vorhangstange von wegen beiden verbogen ist.
Ja, aber das war ja, weil sie getobt haben. Da haben sie sich dann beide an die Vorhänge gehangelt, weil sie getobt haben.
Und dann sind sie weggelaufen und haben so getan, als wären sie nie in der Nähe gewesen.
Sie ist doch runtergerissen, das waren wir nicht. Ja. Als er ungefähr auch 10 Jahre alt war, und ich weiß nicht, ob das jetzt vor oder nach der Story mit der Katze war, war er tatsächlich verknallt in eine seiner Lehrerinnen. Und seine ältere Schwester Susan hat so ein paar Witze drüber gemacht und hat zu ihm gesagt, versuch doch sie zu küssen. Und er hat daraufhin gesagt, er war 10 Jahre alt, kann ich doch nicht, dann müsste ich sie zuerst töten. Ja. Das ist ein Warnhinweis.
Also wenn ein Kind sowas sagt, bitte bringt ihn zum nächsten Psychologen.
Ich glaube, ich weiß, woher diese falsche Verkettung kam bei ihm als Kind und warum sich das wahrscheinlich so manifestiert hat in seinem Leben. Ihm ist von seiner Mutter beigebracht worden, er ist total wertlos und nicht liebenswürdig und er ist ein Freak. Und keiner wird dich jemals lieben. Das ist das, was sie ihm eingeimpft hat. Und dass er dann dachte, er würde jemals nur einen Kuss bekommen, wenn die Frau zuerst tot ist, damit er sie küssen kann. Einerseits ist es definitiv bedenklich und müsste therapiert werden, so eine Gedankensweise. Andererseits
gleichzeitig denke ich, dass man der Mutter die Kinder definitiv wegnehmen sollte.
Aha, nein, wird nicht passieren.
Nein, aber man hätte es tun sollen.
Ja, aber ich kann daher verstehen, warum diese falsche Verkettung in seinem Hirn kam.
Das
definitiv hat er ja irgendwas, woran liegt. Und ich bin halt, ne, wir sind alle keine Profis, wir sind nur Laien, die sich für True Crime interessieren. Irgendwas wird er ja haben, warum er Wut in Gewaltfantasien umwandelt und gleichzeitig sexuelle Gelüste nicht an lebende Menschen funktioniert, weil er sich für wertlos hält. Es ist so seltsam. Irgendwas ist da nicht richtig verknüpft im Hirn oder so. Ich meine, sicherlich ist es teilweise reingeimpft. Aber
also dadurch, dass er die Anzeichen tatsächlich doch sehr spät zeigte,
es ist für mich definitiv
denk ein ich nicht, Ding. Denke ich, ja, denk ich, dass da tatsächlich durch die Eltern was vermurkst wurde und nicht, hey, ich bin schon als Psychopath geboren worden. Mhm. Wenn er einer ist, dann ist er einer gemacht worden. Mhm. Und ich denke durchaus, es gibt Psychopathen, die werden geboren und es gibt die, die gemacht werden. Und es gibt die, die durch Unfälle entstehen oder sowas, weil die wirklich einen Unfall als Kind oder als Teenager auch haben. Mhm. In seinem Fall denke ich, er wurde dazu gemacht. Mhm. Unbewusst, das war den war dem Umfeld sicherlich nicht bewusst, dass sie dazu beitragen, dass das aus ihm wird. Aber durch die Umstände wurde er dazu gemacht.
Definitiv, ja. Definitiv. Und ich komme jetzt an einen Punkt, an dem ich weiß, dass Edmund, also Eds Vater, gelogen hat. Ich vermute aber, dass der Zeitraum ungefähr stimmt. Als Ed ungefähr 10 war, er hatte sich bis dahin mit seiner kleineren Schwester Zimmer geteilt, wurde er ausquartiert bei der Schwester aus dem Zimmer und in den Keller verbannt. Eds Vater hat behauptet, in Interviews den Medien gegenüber, was nicht stimmt, hat behauptet, er hätte das rausgefunden, dass er im Keller war. Ob der Teil stimmt, weiß ich nicht. Und hätte da ein Ende gesetzt. Der Teil stimmt, weiß ich auch nicht. Aber, dass der Keller, in dem Ed lebte, angeblich nur betretbar war durch eine Falltür oder eine Luke oder wie auch immer man das bezeichnen will, auf dem der Esstisch stand. Und dass das nicht viel mehr als ein Kriechkeller war. Das stimmt nicht. Und das ist mir auch nur klar geworden. Ich weiß nicht, ob Ed weiß, was Edmund behauptet hat. Denn der hat in dem Interview von 91 sehr genau beschrieben, wie sein Zimmer im Keller aussah. Und das war es definitiv nicht. Der Keller ist betreten worden, wie wir das wahrscheinlich alle aus den meisten amerikanischen Filmen kennen. Durch eine Tür, aus der Küche, in dem die Treppe runterging. So eine alte Holztreppe, kein Geländer, nischt.
Ja.
Und dass nur eine einzige Glühbirne für den ganzen großen Kellerraum war. Also das war ein voll unterkellertes Haus, nicht nur mit einem Kriechkeller, sondern mit einem richtigen Keller.
Ja.
So. Sein Problem daran war aber, logischerweise als Kind, er war 10, als das anfing, es gab eine einzige Glühbirne für den ganzen großen Raum, der so groß war wie das ganze Haus. Ja. Das Haus war voll unterkellert, eine Glühbirne. Sein Bett stand nicht in der Nähe des Lichtes. Das hieß, er musste die dunkle Treppe runtergehen, weil die Glühbirne nur durch so eine Hängekette angemacht wurde, noch nicht mal durch einen Lichtschalter oben an der Treppe. Das hieß, er ging die dunkle Treppe runter. Musste schon aufpassen, dass er nicht runterfällt. Er hatte kein Geländer, an dem er sich festhalten konnte. Musste dann die Glühbirne anmachen. Musste zu seinem Bett gehen. Dann teilweise wieder durchs Dunkle, weil die Glühbirne nicht für den ganzen Kellerraum ausgereicht hat, hat an seinem Bett eine kleine Nachttischlampe angemacht. Ging zurück, teilweise durch den dunklen Keller, hat die große Glühbirne ausgemacht, um zurück zu seinem Bett zu gehen. Also er musste ständig durchs Dunkel laufen. Und mehr als sein Bett hatte er dort nicht. Alles andere waren typische Sachen, die in einem Keller waren.
Das ist ja mies. Dabei hätte so ein großer Raum tatsächlich ein richtig cooles Kinder- und Jugendzimmer werden können.
Wenn man denn was draus gemacht hatte.
Ja. So mit Wohnbereich und Schlafbereich und Arbeitsbereich. Das hätte man richtig, richtig cool machen können.
Er hat richtig Angst gehabt vor diesem Raum.
Ja.
Einfach, weil es die ganze Zeit so dunkel war. Es waren kein Fenster, dort nichts.
Dann ist das ja nicht mal als Zimmer geeignet.
Nee, also es war wirklich ein Keller ohne Fenster.
Ja.
Obwohl, ich weiß nicht, ob es dann auch komplett unter der Erde war, aber meistens ist es dann ja so, wenn kein Fenster ist, sonst hat man ja wenigstens diese kleinen Kellerfenster noch. Aber auch das war leider nicht der Fall. Und er hat auch das bei seiner Mutter oft angesprochen, dass er sich unwohl fühlt und er möchte da nicht rein und er hat Angst und so weiter und so fort. Und ihre Reaktion daraufhin war, stell dich nicht so an.
Sei ein Mann.
Sei ein Mann. Ja, total gesund.
Also für eine Frau, die unbedingt Kinder haben wollte, ne?
Sie begründete später, warum sie ihn in den Keller verbannt hat, weil das natürlich zum Thema wurde, als er das erste Mal straffällig wurde. Sie hatte tatsächlich Angst, dass er sich an seinen Schwestern vergehen würde. Und sie hielt ihn für gefährlich und sie hatte Angst vor ihm. Das Ding ist, irgendeine Art Persönlichkeitsstörung wird er entwickelt haben.
Ja.
Und wenn du so Fotos von ihm siehst, und er hat manchmal diesen Blick auch nach wie vor in den Interviews und so weiter auch drauf, dann siehst du richtig, wann, ich weiß nicht, sein rationales Hirn ausschaltet und dann guckt er komisch. Und das ist wirklich was, da kriegst du Gänsehaut.
Mhm.
Und ich denke, da haben sämtliche Instinkte bei ihr Alarmglocken losgeschaltet und deswegen hat sie so krass reagiert.
Dass sie damit alles nur noch schlimmer gemacht haben könnte, das
anstelle dann vielleicht mal Hilfe zu suchen.
Ja, vor allem, dann kommt dieses Kind und sagt dir, ich fühle mich da nicht wohl, ich habe Angst, da runter zu gehen. Und du schickst ihn trotzdem immer wieder hin und sagst, das ist jetzt halt so. Damit machst du sowas doch eigentlich nur noch schlimmer. Also, und zwar deutlich schlimmer. Weil zum einen zeigst du ihm, ey, deine Bedürfnisse und deine Ängste und Gefühle sind mir ehrlich gesagt scheißegal.
Yep.
Also, kümmert mich nicht, dass du Angst hast. Und statt, dass ich dann jetzt mit dir runtergehe und dir mal für eine halbe Stunde die Hand halte und dir deine Angst mache und gucke, was genau die Angst macht.
Vielleicht einfach mal gucke, dass ich das zu einem vernünftigen Zimmer mache, mit mehr Lichtquellen.
Ja, dass wir hier mal Geländer an die Treppe bauen.
Dass die Tür, ach so, und das ist das nächste Ding. Habe ich gar nicht erzählt. Die Tür musste immer verschlossen sein. Nicht nur zu, sondern abgeschlossen. Also er konnte den Keller nicht einfach verlassen, wenn er wollte. Denn ansonsten hat es gezogen. Und es wollte seine Mutter nicht. Dann hat es ja kalt vom Keller hochgezogen.
Also war der Keller nicht mal vernünftig beheizt? Mhm. Also hat sie ein Kind in einen nicht beheizten Raum ohne Fenster eingesperrt? Das ist Freiheitsberaubung heute. Heute würde man dir alle Kinder sofort wegnehmen.
Von daher, was definitiv der Fall war, ich weiß nicht, was genau jetzt passiert ist. Weil Edmund behauptet, dass er bei seiner Frau, zu dem Zeitpunkt waren sie noch verheiratet, auch wenn sie schon jahrelang getrennt gelebt hatten, ihr angedroht hat, du holst ihn da jetzt aus dem Keller raus, nachdem er das angeblich 8 Monate später herausgefunden hat, dass sein Sohn in dem Keller lebt. Ansonsten schalte ich hier Polizei etc. ein.
Ja.
Was passiert ist, und ich weiß nicht, ob Edmund das gemeldet hat, ist tatsächlich, dass in den USA nennen sie es ja Social Services, aber ja, das wäre jetzt vom Jugendamt Kindernotdienst gewesen, die tatsächlich regelmäßig vorbeigeschaut haben eine Weile zu diesem Zeitpunkt. Und er war dann irgendwann auch nicht mehr im Keller. Dann hat er oben wieder ein Zimmer. Aber dass er da gestört war. Und das Ding ist, er selber als Erwachsener konnte dann sehr gut beschreiben, wie er sich gefühlt hat. Für ihn war das wirklich, die gehen jetzt nach oben abends, in ihre Schlafzimmer oben, die gehen in den Himmel, ich gehe in die Hölle, nach unten. Und dadurch hat sich noch mehr Wut generell auf die Frauen in seiner Familie, seine Mutter im Speziellen, aber auf die Frauen in seiner Familie entwickelt.
Ja, weil die Töchter ja auch offensichtlich besser behandelt wurden als er. Ja. Ich das durchaus nachvollziehen, ja.
Ja, daher, die Gewalt war halt dann sein Outlet für seine Wut.
Was ja auch nicht mal so unnormal ist. Bis zu einem gewissen Punkt.
Ja, was er gemacht hat, ist natürlich sehr besorgniserregend, aber
definitiv.
Ja, verständlicher teilweise als andere, die wir behandelt haben.
Ich sehe da gerade meinen Cousin, der ja von seinem Stiefvater auch geschlagen wurde und dann irgendwann seine Lehrerin geschlagen hat. Und auf die Frage, wie er dann darauf komme und warum er das getan habe, antwortete, mein Vater schlägt mich doch auch, warum soll ich nicht auch andere Menschen schlagen dürfen? Mhm. Das war die Logik dahinter und ich verstehe ihn.
Das ist das, was Kinder verbinden, na klar.
Das ist das, was er, ich meine, ich weiß, dass es heute nicht mehr so ist, ich habe ihn schon eine Weile nicht mehr gesehen, aber ich weiß, dass es heute nicht mehr so ist, er wurde sofort aus der Familie rausgenommen. Mhm. Es war ja nachher sogar so schlimm, dass kompletter Kontakt zur Familie für Jahre, also nicht mal meine Onkel, Tanten und Oma durften ihn dann noch krass, sehen. Echt? Na, er hat ja eine Zeit lang bei meiner Oma noch gewohnt, bevor er dann ins Jugendwohnheim ging. Und das artete aber irgendwas war da. Ich bin da nicht in die Details, weil die wohnen ja nicht hier vor Ort, die sind ja alle in. Und da habe ich nur ja nur noch mitgekriegt, dass sie für 2 Jahre gar keinen Kontakt mehr haben durften. Also dass das Jugendamt wirklich gesagt hat, das tut dem Jungen nicht gut. Mhm. Das hat ihm mehr geschadet, als ihm geholfen hat. Sicherlich hatte meine Oma nur gute Intentionen. Sie wollte ihm ein gutes Zuhause bieten, aber es tat ihm nicht gut. Und deswegen hat das Jugendamt gesagt, der Kontakt muss zur sämtlichen Familie tatsächlich.
Naja, vor allem, wenn vielleicht die Oma auch den Kontakt zum Vater nicht komplett unterbunden hat.
Der Vater war ja nicht der Sohn, das ist ja nur der Stiefvater.
Und zur Mutter.
Tatsächlich hat keiner aus meiner Familie mehr Kontakt zu meiner Tante und ihrem Mann.
Warum nur? Mhm. Auf alle Fälle ließen sich Ed Campers Eltern irgendwann tatsächlich offiziell scheiden, und zwar am 28. September 1961. Der Grund, der angegeben wurde, und ich habe darüber mich, war psychische Gewalt, sprich mentale Grausamkeit, so haben sie es damals noch genannt.
Ja.
Allerdings hat diesen Punkt Clarnell angeführt.
Gegen ihren Mann, der sich nicht mal mit ihr streiten konnte.
Ja, der ihr nicht streitlustig genug war.
Und der soll sie psychisch missbraucht haben?
Ja. Yep.
Das ergibt gar keinen Sinn.
Nein.
Ein Mann, der seine Frau schlimmer findet als ein Kriegsgebiet.
Yep. Ja. Ja, okay, ich vermute cool. Einfach mal, das war der leichteste Weg, die Scheidung bewilligt zu bekommen, wenn die Frau diesen Punkt anführt. Andersrum wäre es, glaube ich, interessanter geworden. Vor allem in den 60ern.
Ja. Ist ja heute teilweise noch schwierig, andersrum.
Ja, Heute, wenn du da als Mann ankommst und sagst, hier, meine Frau missbraucht mich, gucken dich die Leute oftmals noch seltsam an und glauben dir
das. Es ist traurigerweise gesellschaftlich immer noch nicht ganz so akzeptiert, dass das in beide Richtungen funktioniert.
Finde ich
furchtbar. Seht euch Johnny Depp an.
Ja.
Er ist das beste Beispiel.
Und vor allen Dingen, das Ding ist, man würde denken, so ein berühmter Fall sorgt denn dafür, dass denn mal drüber überlegt wird, dass Frauen genauso grausam in der Beziehung sein können, genauso misshandelnd sein können, wie Männer es sein können. Und dass es trotzdem nicht gleich behandelt wird. Also ich weiß nicht, sicherlich muss es diese ganzen Schutzeinrichtungen geben, die irgendwann über die Jahrzehnte hinweg für die Frauen eingerichtet wurden. Gar keine Frage, aber auch Männer brauchen das.
Ja.
Es kann nicht sein, wenn ich als Mann komme, nur weil ich 30 Zentimeter größer bin und vielleicht mehr Kilos aufwärme, aber trotzdem kann mein Partner mich misshandeln. Und ich kann trotzdem nicht in der Lage sein, mich zu verteidigen, A oder B, mich aus der Beziehung ohne zu Hilfe lösen. Zu entfernen.
Ja, ja. Beziehungsweise, also, das ist ja das Problem in solchen Beziehungen, dass die Männer sich häufig gar nicht körperlich verteidigen wollen.
Weil dann eben der Vorfall kommt, du hast genau, ja deine Frau geschlagen.
Beziehungsweise, weil sie wissen, eigentlich bin ich kräftiger als du und wenn ich jetzt zurückschlage, dann tue ich dir tatsächlich weh und das will ich gar nicht. Ich will dir ja gar nicht wehtun. Und das ist so das Problem. Sie wollen ihrer Frau oder ihrer Partnerin, ihrer Freundin gar nicht wehtun. Sie wollen sie nicht verletzen. Mhm. Nicht mal, weil sie in dem Moment vielleicht an die möglichen Folgen für sich selber denken, sondern an die Folgen für die Frau. Wenn ich das jetzt mache, dann weiß ich nicht, dann hast du ein blaues Auge und das will ich nicht. Ich will dir nicht wehtun. Und das ist, glaube ich, und dann immer noch sich über diese Männer dann lustig zu machen und zu sagen, sie ist hier.
Was für eine Weichwurst, wie klein sie ist.
Sie wiegt hier 30 Kilo weniger als du und
weil sie sich mal an den Arm geboxt hat. Da denke ich mal an diese eine Friends-Folge. Ja. Es gibt eine Folge Friends. Und ich habe es nicht geguckt, als ursprünglich das damals rauskam. Ich war da noch ein bisschen jung für Friends. Das war nicht so meins.
Ich habe es mit meiner Schwester geguckt.
Ja, weil deine Schwester älter war, hast du sowas geguckt. Aber hatte ich ja nicht. Und ich habe das spätere Jahre erst geguckt, als das irgendwann auf Netflix dann verfügbar war. Und dann habe ich tatsächlich mal, außer hier und da mal eine Folge, tatsächlich einmal komplett Friends gebingewatcht. Und dann kam da eine Folge, in der der Charakter Joey eine Frau kennengelernt hat, die er gedatet hat, die super zierlich und klein war und eine ganz hübsche, zarte Püppi. Und die aber die Angewohnheit hatte, ohne sich aber tatsächlich auch groß Gedanken darüber zu machen, aber die Angewohnheit hatte, wenn sie über irgendwas lacht oder denkt, die Leute machen einen Witz, sie in den Arm zu boxen.
Mhm.
Und das aber auch richtig doll. Und dann Joey zu seinen Freunden gesagt hat, oh, das tut weh, wenn sie das macht. Und ich weiß gar nicht, wie ich ihr das sagen soll. Und sie macht das und das tut so weh. Und sie haben sich darüber lustig gemacht. Wo ich mir denke, nee, das ist nichts, worüber du dich lustig machst. Vor allem, ne, gut, in dem Moment war das noch keine Beziehung. Sie haben erst gedatet und dann sag ihr, dass das weh tut. Und dann, ne, was er auch gemacht hat. Und sie hat sich dann drüber lustig gemacht. Das tut weh, das tut weh, das tut weh.
Aber das ist dann von ihr dieses, es tut weh. Wenn ich das jemandem sage, und es ist egal, ob Mann oder Frau, und ich kenne einige, die das machen, wenn sie lachen oder wenn dann so, ey, und dann, und es gibt einige, die schätzen da ihre Kraft tatsächlich unglaublich falsch ein. Und es gibt Menschen wie mich, die unglaublich leicht blaue Flecke kriegen. Hm. Und wenn das bei mir auch nur leicht wehtut, dann habe ich einen blauen Fleck am Arm. Und dann sage ich denen, du, pass auf. Ich weiß, das ist nicht böse gemeint, aber mir tut das weh und ich kriege davon blaue Flecke. Aber da wird auch oft über mich gelacht. Ich soll mich nicht so anstellen.
Aber als erwachsene Person, das allererste Mal diese Folge zu sehen, dachte ich mir nur, ernsthaft, ihr macht euch jetzt wirklich
darüber lustig. Ja, finde ich furchtbar, ganz, ganz furchtbar.
Wenn er sagt, ich habe Angst, was ich jetzt zu ihr sagen soll und das tut mir weh und seine Freunde machen sich darüber lustig. So an dem Moment so, ja. Und dann dachte ich mir, das ist jetzt ungefähr 20 Jahre her. Zu dem Zeitpunkt war es ungefähr 20 Jahre her. Also ich habe so um 2020 herum tatsächlich geguckt, ungefähr 20 Jahre her, dass die Folge rauskam. Das ist noch nicht so lange her. Und da ist sich immer noch drüber lustig gemacht worden, wenn Männer sagen, es tut weh, wenn die Frau mich schlägt.
Ja.
20 Jahre.
Und machen wir uns nichts vor, Frauen können auch unglaublich kräftig sein.
Oh ja. Und wie gesagt, wie du schon sagst, mitunter tut das auch so sehr weh. Vor allem am Oberarm bin ich persönlich auch sehr schmerzempfindlich. Wenn mich da jemand auch nur leicht boxen, tut mir das weh, weil ich da sehr schmerzempfindlich bin.
Ja.
Also, ja.
Würden Sie mit der gleichen Kraft auf meinen Oberschenkel hauen, würde mich das gar nicht so sehr schmerzen wie auf meinem Oberarm, ja.
Ja, aber ja, Clanell war diejenige, die dann behauptet hat, ne, damit sie geschieden werden konnten. Ich denke, Edmund hatte aber einen guten Grund, warum er dann hinter dieser Scheidungsbegründung nicht vorgegangen ist.
Ja.
Denn er wollte wieder heiraten.
Ah, oder hat er jemanden gefunden, der kein Kriegsgebiet ist?
Ja.
Ja.
2 Monate später, nach der Scheidung nämlich, im November 1961, heiratete er Elfriede Weber. Wie der Name schon sagt, stammte Elfriede aus Deutschland, in Wuppertal geboren. Und sie brachte tatsächlich einen Sohn mit in die Ehe. Und ich fand seinen Namen so lustig, obwohl er nicht relevant ist, musste ich ihn mir aufschreiben. Ich weiß nicht, wieso ich ihn so lustig finde, aber ich finde ihn lustig. Gilbert Otto Brechtfeld. Und ich weiß nicht, wieso. Wenn ich den Namen schon sagen muss, ich finde das total lustig. Deswegen musste ich ihn mit aufschreiben.
Okay.
Gilbert.
Kanntest du den Namen Gilbert noch nicht?
Doch, aber ich finde das total lustig. Kannst du das nicht, dass es so Namen gibt, die du einfach lustig findest?
Doch, die gibt es. Ja, Gilbert. Mir fällt spontan keiner ein, aber ja, die gibt es.
Clanel allerdings heiratete auch wieder. Am 17. Februar 62. Also auch nicht allzu lange nach der Scheidung. Ihr neuer Ehemann war Norman Turnquist. Er war 1917 geboren, war selber schon zweimal verheiratet gewesen und hatte in der Marine gedient, bis er nach einer Verletzung ehrenhaft entlassen wurde.
Sie hat definitiv einen Typ.
Aha. Mhm. Ich denke tatsächlich, dass vielleicht einer der ursprünglichen Probleme in der Ehe waren, hey, ich heirate hier diesen Kriegshelden, der in dieser super Elite-Einheit ist, dann kommt er aus dem Krieg wieder und jetzt ist er auf einmal stinknormaler Elektriker. Ich denke, dass es vielleicht so ein bisschen Heldenverehrung bei ihr war, die dann weggebrochen ist. Und dass vielleicht deswegen ihr zweiter Mann auch Soldat war, der ehrenhaft entlassen wurde wegen einer Verletzung. Er selber hatte auch eine Tochter und einen Sohn, die aber nicht mit denen zusammen im Haus gelebt haben. Ich bin mir auch nicht sicher, ob sie zu dem Zeitpunkt vielleicht schon erwachsen waren.
Oder bei der Frau
oder bei der haben. Ex-Frau gelebt haben. Mhm. Aber ja. Er arbeitete als Klempner, wo ich mich dann gefragt habe, ist das jetzt besser als ein Elektriker? Findet sie das ein weniger? Das
sind für mich beide normale handwerkliche Berufe. Also.
Und da dachte ich mir so, auch dein zweiter Mann hat im Krieg gedient. Marine ist ja jetzt auch nicht gerade einfach stinknormaler Dienst. Und dann ist er auch Handwerker.
Weil beides auch Handwerkerjobs, die unglaublich wichtig sind.
Definitiv.
Beides brauchen wir.
Oh Gott, wir brauchten gerade erst, bei uns ging kein warmes Wasser und keine Heizung und es waren Minusgrade über Nacht. Brauchten gerade erst Notfallklempner.
Ja, so ich bin ihm so dankbar, dass er auf einem Samstag hergefahren ist und das zumindest provisorisch behoben hat, damit wir duschen gehen können und warm schlafen.
Ja. Ich meine, gut, schlafen ist immer noch so eine Sache, wo ich denke, okay, Wärmflasche. Aber nicht duschen ist schon ein bisschen scheiße.
Ja, also ich hatte mir tatsächlich den Morgen nachher auch die Wärmflasche gemacht, weil es mir war kalt. Und aber
ja.
Duschen kalt ist kacke.
Auf alle Fälle fand ich es nur sehr faszinierend, dass sie, ich meine, bei Edmund, der ist ja hinterher erst Elektriker geworden. Und hinterher hat sich ja sein Berufsfeld erst geändert. Hier hat sie sich einen Handwerker ausgesucht.
Ist schon seltsam. Vor allem, wenn sie es plötzlich nicht mehr stört, dass sein Job einmal ist okay. so lahm ist.
Ja.
Ja.
Auf einmal ist das okay. Ja, ganz seltsam. Wie auch immer.
Vielleicht war er streitlustiger.
Ja, vielleicht. Ed tatsächlich sagte in der Zeit aus, dass eine Weile er tatsächlich weniger gewalttätige Fantasien hatte. Ich vermute mal, dass die Mutter weniger streitlustig war und weniger auf ihn herumgehackt hat mit dem Mann im Haus. Und Norman nahm Ed mit auf Angeltouren und zu Jagd. Und ich denke, das wird auch ein großer Punkt gewesen sein, was nun mal dazu gehört.
Er hat Aufmerksamkeit bekommen.
Einerseits aber, sein Outlet für Gewaltfantasien waren ja, das an den Tieren auszulassen.
Angeln ist eine gängige Methode, Gewalt an jagen. Fischen aus. Ja.
Ne, also von daher... Da hat er dann auch seine Faszination mit dem Tod dann irgendwo befriedigt. Und in dem Moment nennst du es nicht Sezieren, sondern Schlachten, weil du ja Essen gefangen hast.
Eine gesunde Art, das auszuleben.
Ja.
Solange, wenn es dabei bleibt, ist es eine gängige...
Und du es nicht täglich machen musst.
Ja.
Ja.
Er hätte ja auch Fleischer werden können. Jäger.
Mhm.
Ja.
Warum auch immer... Und leider habe ich auch noch kein Interview gefunden, in dem er sich dazu äußert. Falls ich es noch finde, werde ich es in der nächsten Folge erzählen. Hat Ed einen Punkt erreicht, an dem die Gewaltfantasien wieder überhand genommen haben. Und er hatte einen Tag, mit dem er im Norman wieder alleine unterwegs war, hatte er ein schweres Eisenrohr in die Hand genommen. Mit dem Plan, ihn von hinten zu erschlagen, sein Auto zu stehlen und mit dem Auto zu seinem Vater nach Kalifornien zu fahren.
Da muss ja irgendwas vorgefallen sein.
Richtig. Das Ding ist... Dieses Szenario, dass das so passiert ist, ist erwähnt worden im Prozess, der irgendwann später lief. Zwar nur so als kleine Nebenanekdote, war nicht relevant, aber ist erwähnt worden. Ich habe jetzt noch kein Interview gefunden und ich habe noch Stunden, die ich mir gar nicht angeguckt habe, in denen er nicht erzählt hat, was genau da vorgefallen war, was genau da an ihm vorgegangen war. Wenn ich es rausfinde, ich werde es nochmal nachträglich erzählen. Aber das ist ja auch, wenn er denn nicht explizit auf gewisse Sachen angesprochen wird, so wie das mit der Puppe bei seiner Schwester, dann korrigiert er das auch nicht. Er lässt dann auch die Storys, die über ihn behauptet werden, einfach stehen. Er ist nicht, dass er von vornherein erzählen würde, so, jetzt möchte ich euch mal erzählen, was wirklich mit der Puppe meiner Schwester passiert ist, sondern erst als er nach über einer Stunde Interview darauf angesprochen wurde, hatte er die Story korrigiert oder Kontext dazu gegeben.
Ja.
Von daher...
Aber trotzdem, da muss ja dann... Irgendein Auslöser plötzlich wieder dafür gewesen sein.
Vor allem nicht nur, dass er ihn dann verletzen wollte, sondern auch zu seinem Vater fliehen wollte.
Ja.
Also wird vermutlich irgendwas mit seiner Mutter passiert sein. Das wäre jetzt mal meine Vermutung.
Ja.
Schlussendlich tat er es nicht. Ich weiß nicht genau, wieso. Vielleicht hat er Angst, weil er bei männlichen Autoritäten immer sehr mit Schande reagiert hat, wenn er dann gemaßregelt wurde. Ob es damit zu tun hat, dass er Angst hatte, hinterher kriegt er Ärger von Norman, wenn er ihn jetzt auf den Kopf schlägt. Oder wenn ich bedenke, was später seine Opfer werden, das sind alles junge oder fast alles junge, zierliche Frauen. Dass er vielleicht einfach Angst hatte, körperlich nicht übermächtig zu sein, obwohl er damals ja schon unglaublich groß war und definitiv größer als Norman. Aber ihm ist ja immer eingetrichtert worden, er ist ja
ein Freak
und wertlos. Und ja, was genau das da, wie gesagt, und das würde mich nochmal interessieren, was da vorgefallen ist und warum er es schlussendlich nicht gemacht hat, aber das war sein Gedankengang gewesen. Ich erschlag ihn jetzt, ich klaue sein Auto, ich fahre zu Vaters. Das war sein Gedankengang.
Meine Füße schlafen.
Denn, ja, Pepe liegt auf ihrem Schoß, sie kann sich nicht anders hinsetzen.
Ja.
Da muss sie jetzt durch.
Ich werde also irgendwann im Laufe dieser Zeit das Gefühl in meinen Füßen verlieren, aber ja. Okay.
Dann wird es nur wieder eklig, wenn du dich wieder bewegst. Irgendwann.
Das ist es mir wert.
Ja. Am 20. Juni 1963 wurde die Ehe von Clarnell und Norman geschieden. Als Grund wurde extreme Grausamkeit angegeben von Clarnell. Ja. Nach der Scheidung nahm sie wieder den Namen Kemper an. Und Norman starb am 18. August 1965 an einem Herzinfarkt, nachdem er Wasserski gefahren ist. Das fand ich super interessant, den Punkt. Also er wird, wie gesagt, Ed war ja in den 70ern aktiv. Er hat niemals von den Taten von Ed erfahren, die hinterher passiert sind. Ich fand nur faszinierend, weshalb ich das erwähne. Laut der Traueranzeige, die von ihm veröffentlicht wurde, ist seine Frau vor ihm gestorben. Er hat ja aber danach wieder Clarnell geheiratet. In seiner Traueranzeige ist Clarnell nicht erwähnt worden, dass er dann nochmal verheiratet war. Ich vermute einfach, dass die Taten, die Ed als Teenager begangen hat, nicht seine Serienmorde, die sind erst in den 70ern gewesen. Aber als Teenager hat er sich auch ordentlich was zu Schulden kommen lassen, da kommen wir drauf, vielleicht heute noch. Und daher war das in Montana der Name ein bisschen berühmt-berüchtigt, Kemper. Und vielleicht, dass die Familie nicht wollte, dass sie mit denen in Verbindung gebracht werden. Und dass deswegen das nicht in der Traueranzeige erschien. Ich fand es nur sehr interessant, dass sie so getan hätten, als hätte Clarnell nicht existiert in seinem Leben.
Ja. Oder sie war so psychisch grausam, dass sie tatsächlich aus diesen Gründen
also, oder so.
Ausgeblendet haben.
Denn definitiv auch in dieser Ehe war sie die Aggressorin. Das haben ihre Kinder alle drei hinterher erzählt.
Was mich nicht überrascht. Sie ist bisher zumindest durchgehend diese Art von Typ. Und das lässt du nicht von jetzt auf gleich, änderst du dieses Verhalten? Das ist gar nicht machbar.
Hi, Sunny.
Von daher überrascht mich das nicht. Von daher wäre das auch eine logische Art und Weise, dass er so schlecht von ihr behandelt wurde, dass sie die Ehe tatsächlich von der gesamten Familie seinerseits ausgeblendet wurde. Weil sie war ein furchtbarer Mensch.
Das ist natürlich auch sehr gut möglich. Im Herbst 1963, also nach der Scheidung von Norman, durfte Ed zu seinem Vater ziehen. Ich vermute mal, dass die Situation immer angespannter wurde zwischen ihm und Clarnell, vor allem wenn dann jetzt Norman als Puffer weg war. Und er war jetzt ja nun mal auch schon junger Teenager, also er war jetzt kein kleines Kind mehr. Clarnell gab an, sie wollte, dass er zu seinem Vater zieht, weil sie sein Verhalten als zunehmend beunruhigend empfand. Was ich mir durchaus vorstellen kann, wie gesagt, dieses, wenn du richtig siehst in den Interviews, wenn er manchmal so guckt, denkst du, okay, jetzt hat gerade sein rationales Hirn ausgeschaltet, jetzt kriege ich gerade Gänsehaut, wie er guckt. Und er sagt nichts, der muss doch nicht mal was sagen in dem Moment. Das war es auch nur wie so eine Minute gewesen oder so, wo ich richtig Gänsehaut gekriegt habe. Nur ihn zu sehen im Video. Also dann will ich nicht wissen, wie es live gewesen ist, wenn schon bei mir mein Instinkt sagt, obwohl ich auch weiß, was er gemacht hat. Aber das war so, okay, jetzt guckt er aber komisch, wieso guckt er ihn denn jetzt so an? Oh, was ist das denn? Das ist so richtig so ein, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären kann. Das ist so ein Blick, so richtig so.
Kalt.
Ja. Nicht leer.
Kalt.
Richtig eiskalt.
Leer und kalt ist ein großer Unterschied. Ja. Leer ist einfach, wenn du das Gefühl hast, da ist einfach nichts im Kopf.
Leer ist sowas, da denke ich an Ed Gein, der durch die Leute stundenlang hindurchstarren konnte. Aber der war leer, da war nichts da. Bei Ed Kemper siehst du, dass da irgendwas vorgeht.
Kalt.
Eiskalt.
Es gibt Blicke, Menschen, die gucken so. Du siehst, da ist was im Kopf. Da geht definitiv was vor, aber Der Blick ist so kalt. Mhm. Wie bei...
Wie gesagt, also das ist wirklich... Und so faszinierend ich ihn finde.
Ja.
Und mir auch stundenlang... Fun Fact. Ed Kemper im Knast hat Audiobooks für Kinder aufgenommen. Und das ist auch verkauft worden und so weiter. Und ich glaube das. Er aber hat ja so eine angenehme Stimme.
Aber voll creepy.
Ja.
Vor allem, dann spielst das du dein
ja
Kind.
Natürlich keine,
ja, aber trotzdem. Aber irgendwann kommt es heraus und dann weißt du, dieses Hörspiel, das ich mir als Kind angehört habe, es wurde aufgenommen von Ed Kemper.
Aber der hat so eine angenehme Stimme. Und das ist das, warum ich vielleicht so heftig reagiert habe. Er erzählt Ewigkeiten und erzählt und erzählt. Und er erzählt gerne über sich selbst. Und das merkst du auch, dass er gerne über sich selbst erzählt. Aber er erzählt und er hat so eine angenehme Art und Weise zu reden. Und er ist lustig und er hat so einen tollen Akzent und so eine tolle Stimme. Generell die Tonlage ist super toll. Und dann kommt auf einmal dieser Blick. Und vielleicht haben deswegen bei mir, weiß ich, ich hatte echt Gänsehaut. Und ich dachte, oh, was ist das jetzt? Ja, also
ich bin Gott
vielleicht
sei,
hat sie das auch gesehen und dachte sich, du gehst zu deinem Vater, ich will dich nicht mehr angucken.
Ich bin Gott sei Dank noch nicht solchen Menschen begegnet.
Bei also denen begegnet ich, auch nicht. So eine heftige Reaktion
also, dass
hatte
ich so eine heftige Reaktion hatte. Mm-mm. Ich habe durchaus schon Menschen gehabt, wo meine Instinkte sagten, ich will dich nicht in meiner Nähe haben.
Ja, aber das ist ja noch was anderes als...
Und bei einem weiß ich, dass es definitiv richtig war. Du erinnerst dich? Da weiß ich, dass mein Instinkt mich definitiv nicht getäuscht hat. Aber wo ich wirklich das Gefühl hatte, so okay, da ist Kälte. Und die strahlen dann auch Kälte aus. Und das ist das, was du dann vielleicht durch die Videoaufnahme nicht mitkriegst. Die Kälte, die dann von diesen Menschen ausgehen kann. Ja. Das ist dann.
Ich meine, was sie auch als sehr beunruhigend empfunden haben kann, abgesehen von seinem Blick, ist natürlich die Tatsache, dass er den Hund des Nachbarn erschossen hat. Und beim Reinigen seiner Waffe, und ich möchte anmerken, er war Teenager. Er war noch keine 15 Jahre alt. Beim Reinigen seiner Waffe, ich betone nochmal, seine Waffe.
Er hatte eine eigene?
Ja, war normal in den USA. Vor allem in Montana. Er hatte seine eigene Waffe.
Naja, USA, die brauchen Sie nicht wundern, warum da ständig Kinder mit Pistolen in die Schule
kommen. Und beim Reinigen dieser Waffe hat er aus Versehen am Kopf seiner Schwester vorbei in die Wand geschossen.
Er wollte seine Schwester erschießen und hat tatsächlich aus Versehen daneben geschossen.
Nein, ich denke tatsächlich, dass er ihr Angst machen wollte.
Gesundheit, mein Schatz.
Weil das wäre zu dicht gewesen, um da tatsächlich dran vorbeizuschießen. Das kriege ja sogar ich hin.
Vielleicht wollte er ihr ich nur Angst machen.
Ja. Er lebte einige Monate in L.A. bei seinem Vater. Wie gesagt, er war 14 und er war schon 1,90 groß. Das ist ein bisschen wichtig für den Teil, der jetzt kommt. Das Ding ist, Elfriede, die neue Frau seines Vaters, sie hatte Angst vor ihm.
Ja.
Weil er immer so komisch geguckt hat.
Mhm.
Und deswegen habe ich auch nochmal betont, wie ich seinen Blick empfand. Ich kann das verstehen. Ich möchte niemanden im Haus haben, der mich so anguckt. Und Elfriede war eine kleine, zierliche Frau, dann auch noch 30 Zentimeter größer ist als ich. Nein. Also, nee. Und er hat wohl nicht aufgehört, wenn die zusammen allein im Haus waren, sie die ganze Zeit zu beobachten. Er schlich ihr einmal so ans Schlafzimmer nach und hat sie dann auch nackt gesehen, weil sie sich gerade umgezogen hatte. Und das fand sie natürlich weniger lustig, verständlicherweise. Und auch die Beziehung zwischen Ed und Gilbert, Friedes Sohn, war angespannt. Und ich kann irgendwo Ed bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehen. Er war jetzt sauer. Sein Vater wollte die Kinder haben. Er hat sich nach der Trennung nicht groß um die Kinder gekümmert. Sie haben sich kaum gesehen.
Aber jetzt hat er einen Stiefsohn.
Und jetzt hat er einen Stiefsohn, um den er sich kümmert. Und den er tatsächlich mit großzieht. Gilbert war ungefähr 2 Jahre jünger als Ed. Und den er tatsächlich mit großzieht.
Wo er tatsächlich in der Erziehung beteiligt ist.
Ja.
Das ist tatsächlich, also da wäre ich auch wütend.
Mhm. Und zusätzlich wütend noch, nicht nur deswegen, und dann war er auch noch gezwungen, die ganze Zeit bei der Mutter zu leben, die er hasst und die ihn so furchtbar behandelt. Und ich glaube, dass er diese Wut dann auf Gilbert übertragen hat und dann keine sonderlich gute Beziehung sich zwischen den beiden Jungs entwickelt hat. Nicht verwunderlich. Gilbert fand es allerdings auch nicht so lustig, wie Ed gestarrt hat und vor allem, wie er seine Mutter angestarrt hat. Also.
Mhm.
Ja. Nach der, er hat mich nackt im Schlafzimmer gesehen, Aktion,
ja,
hat der Vater dann eingesehen, okay, das funktioniert hier so nicht und hat Ed zurück nach Montana geschickt. Er hat ihm aber nicht die Wahrheit gesagt, warum, sondern hat behauptet, er hätte nicht genug Geld, um ihn mitzuversorgen.
Oh, wie gemein.
Du hast einen Stiefsohn, um den du dich kümmerst, aber du sagst mir, du kannst dich nicht um mich kümmern, dein eigenes Kind.
Ja.
Also da hätte ich auch richtig eklig drauf reagiert. Nur kurze Zeit später, an Thanksgiving ist immer im November in den USA, lief Ed von zu Hause fort, zurück nach L.A. zu seinem Vater.
Für alle, die nicht wissen, wann Thanksgiving ist, ist es immer dann, wenn Black Friday Week ist.
Ja. Dann wisst ihr das. Ist immer der Donnerstag davor. Elfriede war zu dem Zeitpunkt schwanger. Und einen Tag lang verfolgte Ed sie auf Schritt und Tritt durch das gesamte Haus. Sie waren alleine. Er verschloss sämtliche Türen und Fenster, verschloss die Vorhänge, verschloss die Jalousien, sodass niemand reingucken konnte. Und Elfriede hatte totale Angst.
Ja.
Gilbert kam nach Hause, sah, wie verängstigt seine Mutter war und jagte Ed mit einem Hammer davon. Edmund war natürlich jetzt an einem Punkt, scheiße, was mache ich denn jetzt? Dieses Kind ist seltsam und Elfriede hat Angst vor ihm und er verfolgt sie. Er hat aber auch wiederum nicht mit Ed darüber geredet, sondern seine Lösung war, hey, wir beide, nur wir beide, fahren zu Weihnachten zu deinen Großeltern, die besuchen auf ihre Farm. Nur wir beide. Mhm. Machen nur wir beide zusammen.
So Vater-Sohn-Zeit. Ja. Ja.
Und wir verbringen da Weihnachten zusammen. Das haben sie auch gemacht?
Früher mal machen sollen.
Hm? Haben sie auch gemacht? Hm?
Und dann hat er ihn da gelassen.
Und dann hat er ihn da gelassen.
Ah.
Ohne das vorher mit ihm zu besprechen.
Wieso habe ich das
ohne gehabt? Ihn das vorher wissen zu lassen. Sondern das war so nach dem Motto, okay, Weihnachten ist vorbei, ich muss jetzt wieder arbeiten fahren, tschüss.
Bleib jetzt bei deinen Großeltern.
Du bleibst jetzt hier.
Mhm. Also, es ist, ich weiß gar nicht, wo man ansetzen soll. Mhm. Seine Eltern, furchtbare Menschen. Sein Vater wollte nie Kinder, sie lassen sich scheiden. Er wohnt bei der Mutter, die noch furchtbarer ist als der Vater. Mhm. Dann zieht er irgendwann endlich zu seinem Vater. Dann mhm. stellt er fest, der Vater, der hat nicht nur geheiratet, sondern einen Stiefsohn, um den er sich tatsächlich kümmert, obwohl ich ihm immer scheißegal war. Mhm. Jetzt will er mich wieder zurück nach Hause schicken, weil er kein Geld hat. Entscheidet sich nochmal um. Wir fahren stattdessen zu meinen Großeltern. Yay, toll, die habe ich auch schon eine Weile nicht mehr gesehen. Und wir haben endlich Vater-Sohn-Zeit. Und dann haut er ohne mich wieder ab.
Mhm. Ja, und du bist nicht nur einfach irgendwo. Du bist auf einer Farm.
Mit einem nirgendwo.
Drumherum ist nichts. Mhm. Ed Kemper hat es als Isolation bezeichnet. Er fühlte sich komplett von der Außenwelt isoliert. Mhm. So. Und ja, ist, wie gesagt, und vor allem das nicht, das im Vorfeld mit ihm zu besprechen und über sein Verhalten zu reden und so weiter. Alleine das wäre doch vielleicht schon hilfreich gewesen, um Ed aufzuzeigen, hey, wie du hier reagierst und was du tust und wie du guckst, ist nicht normal und nicht gesund. Erzähl mal, was in dir vorgeht und vielleicht gehen wir mal zusammen zum Psychologen. Was in den 60ern nicht gängig war, zugegeben. Was heute noch viel zu selten ist. Aber mit so auffälligen Kindern. Aber meine Fresse.
Vor allem, was ich heutzutage noch weniger verstehe, ist, weil es eigentlich
ja, also außer,
ja auch nicht mehr so verschrien ist
zum Psychologen. Ich weiß es ja leider durch meinen Beruf, dass viele Kinder dann tatsächlich erst zum Psychologen kommen, wenn die Eltern mehr oder weniger von der Schule und oder dem Jugendamt gezwungen werden. Wenn die Schule sagt, okay, das Kind ist hier so jetzt nicht mehr beschulbar. Oder das Jugendamt sagt, hier sind so viele Auffälligkeiten und hier ist Kindeswohlgefährdung angezeigt und so weiter und so fort. Und irgendwas stimmt mit diesem Kind nicht. Und das verlangt. Oder eine Kombination aus beiden. Weil viele Eltern, ich weiß nicht wieso, ob sie es nicht für notwendig erachten, ob sie nicht einsehen wollen, dass irgendwas mit ihren Kindern nicht stimmt, ob es verschiedene Kombinationen aus verschiedensten Sachen sind, die außer diese Daumenschrauben, die dann angelegt werden müssen, das nicht tun.
Ja.
Und es gibt Regionen nach wie vor hier bei uns in Deutschland, und ich kenne das von meiner Familie, ich bin auf, und Kadi kennt das auch, wir sind in der dörflichen Region aufgewachsen, drumherum ist nichts. Wir haben wirklich in Isolationsglocken auch gelebt. Im wahrsten Sinne des Wortes, das Internet ist teilweise in diesen Dörfern immer noch nicht angekommen. Kadi wurde gerade gekrallt. Und ja, nach wie vor gibt es in diesen Dörfern teilweise immer noch kein Internet oder sowas. Also man ist wirklich komplett isoliert. Und dort mit den Kindern irgendwo irgendwie hinzukommen, ist unglaublich schwierig.
Du brauchst Auto.
Und dann definitiv. Bist du trotzdem noch Stunde und anderthalb unterwegs, um irgendwo hinzukommen.
Und dann brauchst du auch noch Zeit. Und wenn du einen 40-Stunden-Job hast und jeden Tag erst um 16, 17 Uhr zu Hause bist, wann willst du denn dann mit dem Kind noch zum Psychologen fahren? Mhm. Ein bis eineinhalb Stunden.
Ich meine, bei so Hinfahrt. Krassen Fällen, bei so krass auffälligen Fällen wie Ed Kemper, würde ich mir denken, das tust du trotzdem.
Ja.
Und irgendwie kriegst du es hin.
Ja. Aber ja. Trotzdem, es ist definitiv manchmal schwierig.
Ja.
Aber ehrlich, ich wäre dann tatsächlich so, zum Wohl meines Kindes würde ich dann auch umziehen.
Ja. Wenn würde es dauerhafte, regelmäßige Betreuung braucht.
Ja, dann würde ich zum Wohl meines Kindes halt auch umziehen.
Dann geht es nicht anders. Ich überlege gerade, also schon mal ein bisschen vorweg. Eds Halbbruder wurde 1963 oder 64 geboren, so ganz genau ist das nicht klar, ob er noch Ende 63 geboren wurde, Anfang 64. Sein Halbbruder redet öffentlich aber ohne jemals sein Gesicht zu zeigen. Und unter dem Namen, was nicht sein richtiger Name ist, David Weber. Mhm. Weil er nicht möchte, dass sein normales Leben und so weiter damit
in Berührung kommt. Kann ich verstehen. Kann ich absolut nachvollziehen.
Das Ding ist, warum er aktiv ist, ist tatsächlich nur, um zu verhindern, dass Ed Kemper, der übrigens immer noch lebt, auf Bewährung freigelassen wird. Mhm. Und er arbeitet da immer noch aktiv gegen. Und deshalb werde ich mitunter gewisse Sachen erwähnen, die dann vom Halbbruder aus zweiter Hand berichtet wurden. Also nicht wundern, wenn ich sage, hier David hat jenes und welches erzählt. Ich werde es dann wahrscheinlich nochmal erwähnen, bevor ich es das erste Mal tue. Aber dass ihr das schon mal gehört habt, Elfriede hat das Kind bekommen und er lebt immer noch und er möchte seinen Halbbruder nicht freisehen. Gilbert, der Sohn von Elfriede, starb 1975 mit 28 Jahren. Und ich erwähne das hier schon mal, weil er danach keine Rolle mehr spielt. Seine Frau Carmella hatte er 1970 geheiratet. Die Ursache seines Todes konnte ich tatsächlich nicht herausfinden. Hm. Ja. Zu dem Zeitpunkt war Ed Kemper schon wegen seinen Seelenmorden. Entweder vor Gericht, ich bin mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher, oder schon im Gefängnis. Aber ja, was dahinter der Hintergrund ist, keine Ahnung. Seine Frau hat auf alle Fälle nie wieder geheiratet. Carmella.
Ja.
Carmella finde ich übrigens einen schönen Namen. Nicht so lustig wie Gilbert. Ed lebte jetzt also bei seinen Großeltern, bei Edmund Senior und Maud. Und er würde später begründen, Edmund würde später begründen, warum er Ed zu seinen Eltern geschickt hat, war, dass er besorgt halt, warum Elfriede, weil er sie, wie er bezeichnet hat, wie ein Schlafwandler angeguckt hat und er ihm zu fasziniert von Tod und Krieg war, weil das Einzige, worüber Ed sich mit seinem Vater unterhalten wollte irgendwann, war der Krieg und was er im Krieg machen musste.
Wie gesagt, ich kann ja Edmund bis zu einem gewissen Grad sogar nachvollziehen, ja, dass er seinen offensichtlich verhaltensauffälligen Sohn nicht mehr in der Nähe seiner Frau haben wollte, die auch definitiv Angst vor ihm hatte. Mhm. Aber dass wie er das gemacht hat, das ist nicht okay. Ja. Ja. Mit ihm drüber zu sprechen und ihm zu sagen, du pass auf und ich will, dass du Hilfe bekommst, hier kriegst du die Hilfe.
Ja. Und das ist einfach das offen mit ihm darüber reden.
Ja.
Und hey, hier bei deinen Großeltern, da kannst du zu dir selber finden, da kannst du eine neue Schule anfangen, da hast du nicht den ständigen Konflikt mit Elfriede und mit Gilbert und ich komme nicht regelmäßig besuchen und sowas. Das wäre ja was anderes.
Und du bist nicht bei deiner Mutter, die...
Er hatte noch nicht mal, als er bei seinen Großeltern gelebt hatte, die Telefonnummer seines Vaters.
Ob ich hieß es, ja.
Die hat er nicht bekommen, damit er da ja nicht anrufen kann.
Krass.
Ja.
Statt zu sagen, hey, pass auf, wir haben hier einen festen Termin, dreimal die Woche, wo wir telefonieren.
Ja, ja. Oder wenn was ist, du kannst mich anrufen, nein.
Ja.
Er hatte die Nummer seiner Mutter, die super hilfreich war, wenn er sich nicht wohl gefühlt hat.
Stell dich nicht so an, sein Mann.
Mhm. Mhm. Also an dieser Stelle möchte ich betonen, es ist sehr offensichtlich, dass wir Mitleid für Ed als Kind und Teenager empfinden. Aber man kann das Kind bemitleiden, aber das heißt nicht, dass seine Taten vertretbar sind.
Gottes Willen.
Das möchte ich nochmal betonen, weil jetzt kommen wir in seine ersten Straftaten bald. Seine Großmutter Maud wurde, und ihr Name ist schön, Maud Matilda Huey.
Lustig.
Siehst du, du findest Maud lustig, ich finde Gilbert lustig.
Stell dir mal vor, du nennst dein Kind in Deutschland Maud.
Nicht Mord, das ist Maud.
Jetzt macht's nicht besser.
Sie wurde am 19. November 1897 in Topeka, Kansas geboren und war 66 Jahre alt, als Ed zu ihnen kam. Sie war das sechste von sieben Kindern. 1910 zog die Familie nach L.A. Sie war Künstlerin und ich werde auf unseren Instagram-Account ein Porträt von ihr mal hochladen, das sie gemalt hat. Wirklich toll. Und sie hat ihre Kunstwerke immer mit Huey Kemper unterschrieben, weil Huey Kemper hört sich hier an wie ein Mann, damit ihre Kunstwerke auch verkauft werden können.
Ja.
Als Ed angefangen hat, bei ihnen zu leben, schrieb sie Jugendgeschichten, die auch tatsächlich veröffentlicht wurden in diversen Magazinen und als Kurzgeschichten.
Mhm.
Sie heiratete am 7. Juni 1914, Senior, also Edmund Senior. Sie war 16 Jahre alt. Sehr jung, aber naja, leider nicht ungewöhnlich zu dem Zeitpunkt. Senior wurde am 26. Juni 1892 in Indiana geboren. Er war der dritte von sechs Söhnen. Und ich denke mir nur so, Alter, sechs Söhne. Und ich als Frau würde mir denken, eine Tochter wäre vielleicht auch dazwischen mal schön. Irgendwer, der mir beim Wäschewaschen hilft, weil wenn du mal überlegst. Das war 1890er.
Ja, damals haben die Kinder nicht beim Wäschewaschen geholfen.
Die Söhne nicht, nee.
Nee, nur die Töchter. Heute wäre so, ist mir egal. du musst lernen, wie du die Waschmaschine verdienst, weil du zu lernen hast, wie du die Waschmaschine bedienst. Und wie lernst du es am besten, indem du es machst.
Mhm. Er war Farmer, bevor er 1917 in die Armee, der Armee beitrat. Und er diente im Ersten Weltkrieg.
Mhm.
Nach dem Krieg war er Elektriker im öffentlichen Dienst.
Kommt mir bekannt vor.
Mhm. Wie sein Sohn. Und er hat, das nennt sich in den USA Highway Controls. Das sind quasi die, die dafür gesorgt haben, dass die ganzen Stromleitungen, die ja damals nicht unterirdisch verliefen, sondern noch über die Pfähle, viele kennen das heute vielleicht gar nicht mehr, dass da alles in Ordnung ist, dass regelmäßig gewartet wurde, dass geguckt wurde, dass drumherum kein Viehzeug sich irgendwo einnistet, dass die Büsche alle mehr ordentlich geschnitten werden, etc., etc. Das war quasi bei der Highway Control, was er gemacht hat. Sie hatten außer Edmund auch noch zwei weitere Söhne, Robert und eventuell Raymond. Der Name ist nie veröffentlicht worden. Es gibt auch kein Todesdatum für ihn. Ich vermute, er ist schon als Kleinkind oder Baby oder irgendwie so gestorben. Der Onkel von Ed, Robert, der ist erst 2018 gestorben.
Mhm.
Da komme ich später auch. Der äußert sich auch noch zu diversen Sachen, die dann später laufen. Und deswegen, also den gab es tatsächlich noch. Als Ed zu ihnen kam, lebten sie auf einer isolierten Farm.
Ja.
Also, wie gesagt, der Vater, der Großvater wurde wieder Farmer. Und er empfand es als Zurückweisung, wie gesagt, auch vom Vater, nicht nur als komplett Isolation, sondern dass er komplett jetzt
Er empfand es nicht nur so, es war eine Zurückweisung.
Ja, manche würden sich vielleicht denken, ja, scheiß auf ihn, dann habe ich jetzt halt wenigstens meine Großeltern, aber naja. Mord wurde von Ed als sehr dominierend beschrieben. Wenn er von ihr erzählt, ist das ähnlich hasserfüllt wie von seiner Mutter.
Hm.
Und ich glaube, er hat sie so sich sehr gleich dargestellt. Er durfte keine Freunde von der Schule mit nach Hause bringen. Und er hatte endlich das erste Mal Freunde.
Oh, wie schön für ihn.
Ja, aber er durfte sie nicht mit nach Hause bringen.
Das ist natürlich doof.
Er durfte keine Cartoons im Fernsehen schauen. Sie kontrollierte alles, was er im Fernsehen generell sich anguckte. Und sagte oftmals zu ihm, wenn du jemals wieder bei deinem Vater leben willst, tust du, was ich dir sage.
Also nicht nur unglaublich autoritär, sondern dann auch noch erpressend?
Ja. Yep. Also, dass er nicht gut auf sie zu sprechen war und dass er sie und seine Mutter gleichgestellt hat, wundert mich nicht.
Nee.
Allerdings hatte Mord auch, glaube ich, einen Grund für die strenge Gängelung im Februar 1964, also knapp etwas über einen Monat, nachdem er angefangen hat, bei den beiden zu leben, rief Clanell Edmund sturzbetrunken an.
Ja.
Und sagte ihm, du bist verrückt, dass er bei deinen Eltern lebt. Wundere dich nicht, wenn sie eines Morgens tot sind.
Ich denke, Edmund hat seinen Eltern durchaus erzählt, warum er ihn dorthin bringt. Weshalb Mord sicherlich strenger war zu ihm.
Er hat den beiden auch von diesem Anruf erzählt.
Und dieser Anruf ist auch wirklich, also,
wow. Ja, wie gesagt, das war auch so mein Gedanke. Edmund wird ihnen erzählt haben, was er alles so für Beobachtungen angestellt hat, wie auffällig er war.
Ja.
In diesem Telefonat hat Clanell ihm dann auch das erste Mal von der toten Katze erzählt. Also ja. Dass Mord daher dann vielleicht dachte, okay, der muss
der braucht ein bisschen gegängelt werden. Ich mach mal in Anführungsstrichen gesunde Strenge.
Ja. Wie Ed es selbst beschrieb, war, dass sie sehr demaskulierend war und jetzt kann ich meine eigene Schrift nicht mehr lesen.
Kenne ich.
Super.
Mhm.
Kein Plan mehr. Auf alle Fälle hat er sie als sehr demaskulierend beschrieben. Ich habe nämlich noch was dahinter gequetscht. Nachdem ich sein Interview geguckt habe, habe ich echt in der allerkleinsten Schrift was dahinter gequetscht und drei Wörter abgekürzt, die ich jetzt nicht mehr lesen kann.
Ich find das so witzig. Seine Mutter, sei ein Mann, stell dich nicht so an.
Ja.
Und die Oma, demaskulierend, entmännlichend.
Ja.
Es ist schon ziemlich krasser Gegensatz.
Mhm. Senior hatte offensichtlich andere Ideen, wie Ed am besten zu erziehen wäre.
Ja.
Und was er bräuchte, damit er geradeaus läuft. Senior war der Meinung, hey, Ed braucht eine Waffe. Hier hast du ein 22 Kaliber. Und klar. Jetzt gehen wir Schießen üben.
Gebt dem Kind, vor dem sich alle fürchten, eine Waffe.
Mhm. Ja, aber dann, ne, dann, er verbrachte...
Statt Liebe. Ja.
Ed verbrachte daraufhin seine Zeit damit, Vögel und Nagetiere und andere kleine Tiere zu töten.
Na, wie das wohl passieren konnte.
Ja. Senior nahm ihm daraufhin die Waffe dann wieder weg. Wirklich. Nachdem das eskalierte, dieses Verhalten, ständig Tiere zu erschießen.
War gar nicht zu erwarten.
Ja. Denn Mord war der Meinung, Tiere zu erschießen, wenn sie eine Gefahr darstellen. Oder ne, so wie die Habichte oder so weiter, die dann ja auch das Viehzeug jagen konnte. Mhm. Das ist okay, das ist vertretbar, aber nicht das Töten ohne Grund. Und Ed hat ohne Grund getötet.
Dem stimme ich sogar zu.
Ja.
Ein Tier zu töten, wenn von ihm eine Gefahr ausgeht, ja. Bei den Wildschweinen, wenn eine Überpopulation ist, gehe ich da auch vollkommen mit. Mhm.
Oder generell eine Seuche vielleicht auch durchgeht.
Genau, da gehe ich auch
davon ja diese mit. Sowieso mit den Abschüsse bei den Jägern.
Mhm. Genau, oder eben auch diese, wenn Vogelgrippe ist, das dann heißt so alle Landwirte mit Hühnern und Gänsen und Puten und Ruthähnen und was nicht alles, müssen ihr gesamtes Geflügel einmal schlachten und von vorne anfangen. Gehe ich auch absolut mit, weil das hat seine Gründe. Tiere zu töten, um sie zu essen.
Mhm.
Das ist Überleben. Das ja, ist alle anders, Veganer, es tut mir leid, aber auch das ist für mich okay.
Ja.
Aber sie grundlos zu töten und sie aus Spaß an der Freude zu töten, nein, auf gar keinen Fall. Nee.
Ja. Mord vertraut ihm auch definitiv nicht mit Seniors-Waffen. Er hatte eine 45er, die er immer in seinem Schreibtisch aufbewahrte, was heute natürlich auch nicht mehr so wäre. Heute sollten sie zumindest im Waffenschrank sein. Ich betone sollten, Unterstrich.
Getrennt von der Munition.
Aha, Unterstrich, Ausrufezeichen.
Mhm.
Dadurch, dass sie auch relativ isoliert auf der Farm gelebt haben, mussten regelmäßig länger andauernde Shopping-Trips machen, um sich einzudecken. Sie mussten weiterfahren, das hat dann länger gedauert und so weiter. Sie wusste, an dem Tag ist sie jetzt länger unterwegs. Also, ich vertraue ihm nicht, allein hier im Haus. Ich nehme die 45er mit, damit er sich die nicht krapschen kann.
Ja.
Wie hat er das herausgefunden, dass sie die 45er mitgenommen hat?
Er ist hingegangen und wollte sie sich nehmen.
Er ist hingegangen und wollte sie sich nehmen, damit er ein paar Tiere erschießen kann.
Ja.
Er hat dann tatsächlich mit dem Gedanken gespielt, die Polizei zu rufen. Und denen zu erzählen, eine verrückte alte Omi ist unterwegs in dem Truck mit einer 45er.
Ich meine. Oh, warte. Ja. Es wäre schon clever gewesen.
Ich meine, die Waffe war nicht auf sie zugelassen.
Nee, eben. Also es wäre schon irgendwie. Also es ist nicht witzig.
Es ist nicht witzig, aber sie lacht sich tot.
Aber es wäre schon clever gewesen, ja. Mhm.
Ja. Er hat es schlussendlich nicht gemacht, aber das war so seine Überlegung. Eigentlich müsste ich jetzt die Polizei rufen.
Stell mal vor, er hätte es getan.
Nicht verwunderlich, nachdem, was ich jetzt erzählt habe, Ed begann sie mit einer Leidenschaft zu hassen.
Ach.
Mhm. Allerdings begann sich auch Senior auch immer mehr vor ihm zu fürchten. Nicht nur Mord. Im Sommer 1964 durfte er seine Mutter besuchen. In Montana angekommen, lernte er dann seinen neuen Stiefvater kennen.
Ja, sehr schön.
Weil sie dann wieder geheiratet hat. Harold Magnus Strandberg und Clanell hatten am 17. Mai 1964 geheiratet. Und ich habe gerade festgestellt, dass ich diesen Satz auf Englisch geschrieben habe.
Cool.
Ja.
Ist mir auch schon passiert.
Oh, naja, wenn man immer von Englisch und Deutsch, ne?
Ja.
Er war am 8. Dezember in Helen, 8. Dezember 1921, und ich habe das aufgeschrieben, weil Kathi auch am 8. Dezember Geburtstag hat, in Helen, Montana geboren. Auch er hat im Zweiten Weltkrieg in der Armee gedient. Danach war er in der Handelsschule und hat daraufhin angefangen, in Helena, Montana zu arbeiten, wodurch er Clanell dann kennengelernt hat. Sie ließen sich 1969 wieder scheiden. Damals hat Clanell dann aber seinen Namen behalten und ihn nicht wieder zurück in Camper geändert. Wohl aufgrund dessen, was ihr Sohn dann angestellt hat als Teenie. Wie gesagt, in Montana war der Name Camper dann bekannt. Im August kehrte Ed nämlich zu seinen Großeltern wieder zurück. War ab dem Zeitpunkt noch zurückgezogener, mürrischer und schweigsamer als zuvor und noch schwieriger zu handeln.
Es tut mir leid, wer kann es ihm verübeln? Seine Mutter hat geheiratet, offensichtlich hat er der Ärmste davon nicht mal was gewusst.
Mord warf ihm vor, die Depression, die er hatte, nur vorzutäuschen und wurde wütend, wenn er sie mal wieder, Zitat, seltsam anstarrte. Wie gesagt, seine Blicke fand ich auch sehr unbeunruhigend und ich habe davon nur eine Minute gesehen und war dem nicht täglich ausgesetzt. Also, dass da irgendwas, denn du dann Angst hast, ja? Ja, auf alle Fälle.
Ja, aber du täuscht deine Depression nur vor. Schon ein ziemlich heftiger Vorwurf.
Vor allem, wenn du, vor allem in den 60ern, wenn noch nicht über Depressionen groß gesprochen wird.
Ja.
Du erkennst, mein Enkelsohn, der 15-Jährige, ist depressiv. Wieso gehst du mit dem nicht zum Arzt?
Ja, warum besorgst du ihm keine Hilfe?
Er zeigt auf alle Fälle Anzeichen von Depressionen. Ob ich ihm jetzt glaube oder nicht, sei mal dahingestellt.
Der Psychologe wird das schon erkennen.
Richtig. Und ganz ehrlich, hat der Junge nicht Grund, depressiv zu sein?
Der hat allen Grund, depressiv zu sein. Ja. Seine Eltern wollen ihn nicht.
Mhm.
In der Schule wurde er jahrelang gehänselt. Jetzt hat er endlich Freunde, die ihn nicht besuchen dürfen. Seine Großmutter ist super streng. Sein Großvater ist super streng. Keiner will ihn wirklich haben. Eigentlich ist er nur bei seinen Großeltern, weil es nirgendwo anders für ihn hingeht.
Mhm.
weil ihn kein anderer haben will. Mhm. Natürlich, der hat allen Grund, depressiv zu sein.
Und selbst sein Großvater, mit dem er anfangs noch Zeit verbracht hat, der hat jetzt Angst vor ihm. Der bringt auch nicht mehr viel Zeit mit ihm, ja.
Und dass sie alle irgendwie dazu beigetragen haben, dass sich dieser Zustand immer mehr verschlimmert hat.
Mhm. Ed fantasierte also immer häufiger über diverse Gewaltverbrechen.
Ja. Da war bestimmt eine Menge Hass.
Fantasierte häufig darüber, Mord weh zu tun. Er schoss heimlich, wie gesagt heimlich, weil er sich dann heimlich die Waffe besorgen musste, auf das Plumpsklo im Garten und stellte sich vor, dass sie währenddessen darauf saß. Kathi lacht jetzt über das Plumpsklo im Garten, aber das war damals noch normal.
Ich lache nicht über das Plumpsklo im Garten, ich lache darüber, dass er seine Großmutter auf diesem Plumpsklo erschießen wollte.
Nee, das kann ich total nachvollziehen. Soll ich dir sagen, wieso? Du bist in keiner verwundbareren, verletzlicheren Situation.
Ich weiß.
Außer wenn du auf dem Klo sitzt, nur wenn du schläfst, bist du noch verwundbarer.
Ich weiß, denk an Game of Thrones. Ich fand das auch unglaublich witzig.
Ja. Also, falls ihr die Szene in Game of Thrones nicht kennt, die Kathi gerade anspielt, und wenn, dann was habt ihr in den letzten 10 Jahren gemacht? Der Charakter Tyrion hat seinen Vater erschossen, während er auf dem Klo saß.
Ja.
Und deswegen fand ich das jetzt lustig. Ja. Also die Folge hier entwickelt sich heute immer mehr zu makaber. Wir sind unserem Titel getreu.
Naja, irgendwas müssen wir ja tun, damit wir makaber heißen können.
Ja, einfach nur wir selbst sein, das reicht manchmal. Am 27. August 1964 war Senior zum Einkaufen unterwegs. Wie gesagt, so ein längerer Einkaufstrip war da mitunter regelmäßig normal. Maud arbeitete an einer ihrer Kurzgeschichten am Küchentisch. Ed saß dort am Tisch mit ihr. Sie wurde wütend, weil er sie wieder so seltsam anstarrte. Er stapfte davon, schnappte sich eine Flinte, die er inzwischen wieder haben durfte, und rief seinen Hund zu sich. Maud rief ihm hinterher, dass er nicht wieder die Vögel erschießen sollte. Ed machte daraufhin kehrt, schoss Maud 2-mal in den Hinterkopf und 1-mal an den Rücken.
Ich habe keine Vögel erschossen.
Ja. Er umwickelte den blutenden Kopf seiner Großmutter mit einem Handtuch und zerrte ihre Leiche ins Schlafzimmer. Er holte ein Küchenmesser und stach ihr 3-mal so heftig in den Oberkörper, dass die Klinge verbog. Er behauptete hinterher, dass er nicht geglaubt hätte, dass sie nach den Schüssen bereits tot war und wollte sie nicht länger leiden lassen. Und ja, alle von den Serienmorden, die er später begehen wird, hat er alle Opfer eigentlich, außer wenn sie gekämpft haben mit ihm, schnell getötet. Und es ging ihm nie um den Tötungsprozess selbst, sondern mehr um hinterher, beziehungsweise seinen Wut und Aggression ein Outlet für zu haben. Ich denke, in diesem Fall war es aber tatsächlich eher...
Dich habe ich richtig gehasst.
Ich habe so einen Hass auf dich, jetzt steche ich noch auf dich ein.
Weil das war definitiv eine... Also, das Erschießen selber war vielleicht noch Affekt. Er hat drüber nachgedacht, deswegen hat er sie angestarrt, dann hat sie was gesagt, er wollte weggehen, dann rief sie ihm noch was hinterher, was die Wut, die schon da war, in dem Moment so sehr entfachte, dass es einfach nur noch rausbrach, weshalb er sie erschoss.
Ja.
Zweimal in den Kopf,
zweimal in den Kopf, also 3 Schüsse abgegeben.
Genau, 2-mal in den Kopf, 1-mal in den Rücken, ihre Leiche nahm und dann noch auf sie einzustechen, das war Hass. Das Einstechen, das war Hass. Aha. Das war ihm vielleicht nicht bewusst, aber das war Hass.
Ja.
Definitiv.
Bin ich auch der Meinung. Kurz darauf kommt Senior zurück vom Einkaufen. Ed sagte später, er hätte den Gedanken nicht ertragen können, dass er die Frau, mit der er 50 Jahre verheiratet war, so auffinden müsste. Also mit einem Handtuch umwickelt, bluttriefend im Bett. Er ging also raus zu seinem Großvater. Als er sich nach kurzer Begrüßung von Ed umdrehte, schoss er ihm in den Hinterkopf. Er schleifte die Leiche seines Großvaters in die Garage und wusch sich die Hände, versuchte auch das Blut beim Truck zu entfernen. Und später sagte er aus, er hätte auch sich selbst erschießen wollen, fand es aber nicht richtig, Dreck zu hinterlassen, den andere dann wegmachen müssten. Weil wenn er sich selbst erschießt, ist es ja dreckig. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich ihm das glaube oder nicht. Fakt ist, später, und da komme ich dann im nächsten Teil noch zu, Ed Kemper versucht definitiv im späteren Zeitpunkt, sich 2-mal umzubringen. In seinem späteren Erwachsenenleben. Von daher denke ich durchaus, dass suizidale Gedanken da waren. Und das Ding ist auch, ein Teil von Ed Kemper, und wenn wir später zu den psychologischen Sachen und vor allem mit dem Gespräch mit dem FBI kommen, wenn er wirklich einen komplett klaren Tag hat, an dem er nicht beeinflusst ist von seinen eigenen, ich will mich besser fühlen und ich bin wertlos, sondern wirklich einen komplett klaren Tag hat, dann sagt er selber, dass seine Taten ihm selbst Angst gemacht haben. Von daher denke ich, dass in dem Moment vielleicht tatsächlich so ein Gedanke da war, ich habe das jetzt gemacht und ich weiß genau, ich werde sowas wieder tun. Und ich habe jetzt gerade Angst vor mir selber, also beseitige ich mich selbst. Dass der Gedanke irgendwo da war. Ich glaube aber nicht, dass er es nicht getan hat, weil er nicht wollte, dass Dreck von anderen Leuten weggemacht werden muss, sondern einfach, weil er trotzdem leben wollte. Und nicht, weil das ist sowas, was sich nicht nochmal widerspiegelt in seiner ganzen Geschichte. Von daher gibt das nicht richtig Sinn. Die Tatsache aber, dass er versucht hat, das Blut am Truck zu entfernen, wo er seinen Großvater erschossen hat, wurde später vor Gericht benutzt, um zu beweisen, dass das ein geplanter Mord war.
Er hatte Schuldgefühle. Und nicht, das ist der einzige Grund, warum er das gemacht hat. Mhm. Schuldgefühle. Mhm. Seine Großmutter war Wut und Hass. Definitiv.
Mhm. Definitiv.
Sein Großvater war das nicht.
Ja.
Und dass er ihn erschossen hat, da hat er sich schlecht gefühlt. Das waren Schuldgefühle. Deswegen hat er den Dreck weggemacht. Mhm. Deswegen hat er das aufgeräumt. Ja. Nicht um die Taten zu vertuschen, nicht weil es geplant war, sondern er war jetzt in diesem Dings drin und hat sich schlecht gefühlt. Mhm. Er hat sich definitiv, also das erkenne sogar ich und ich bin nicht mal Psychologe. Mhm. Also das waren Schuldgefühle, warum er das gemacht hat. Ja. Wenn er es nämlich geplant hätte, dann hätte er ihn nicht draußen auf dem Hof erschossen.
Ja, dann hätte er auch die Großmutter, glaube ich, auf andere Art und Weise erschossen.
Ja.
Und nicht einfach am Küchentisch. Ich glaube nicht, dass ihm das genug Befriedigung gegeben hat. Und damit hat er Tatsache, was er später alles tun wird. Also.
Nee.
Er rief etwas später, nicht viel, viel später, also noch am gleichen Tag, seine Mutter an und erzählte ihr, was er getan hat. Nochmal. Er hat nicht die Nummer seines Vaters. Er kann noch nicht mal bei seinem Vater anrufen.
Und ihm sagen, hey, ich habe übrigens gerade deine Eltern getötet.
Und er war wirklich ein kleines Kind. Ich habe hier ganz große Scheiße gebaut. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe Angst. Was soll ich jetzt machen?
Mhm.
Clannell war natürlich geschockt.
Dabei hat sie das prophezeit?
Sie hat es prophezeit und ich denke, sie wusste tatsächlich, zu was er fähig war, weshalb sie auch Angst vor ihm hat und sämtliche Instinkte haben bei ihr reagiert, wenn es um ihren Sohn ging. Aber dass du dann, wenn du es hörst, ich habe gerade Omi und Opi erschossen.
Natürlich bist du schockiert, weil auch wenn du das Gefühl hast, mit dir stimmt was nicht, mit dem Kind stimmt was nicht und ich glaube, von ihm geht eine Gefahr aus und das hat sie vielleicht auch gesagt, einfach weil ein Gefühl sagte, das Potenzial ist da, aber nicht, weil sie wirklich glaubte, dass das passiert. Das ist ja immer nochmal ein großer Unterschied. Mhm. Das Potenzial ist da und er tut es tatsächlich, sind zwei vollkommen unterschiedliche Sachen.
Sie befahl ihm, die örtliche Polizei anzurufen und zu gestehen, was er gemacht hat. Sie selbst hat in Montana bei der Polizei angerufen, damals war es nicht so, dass sie da hätte anrufen können, damit die Polizei in Montana dann die Polizei in Kalifornien auch verständigt, falls er es nicht tut, aber er hat es tatsächlich getan, er hat angerufen bei der Polizei, er hat gestanden, meine Oma und Opa, die sind hier tot, die sind erschossen worden. Erst als die Polizisten dann vor Ort kamen und sie ihn befragt haben, hat er zugegeben, dass er das war. Und warum er das getan hat, Zitat, ich wollte wissen, wie es sich anfühlen würde, Grandma zu erschießen.
Aber du ehrlich, ich glaube, dass er den Gedanken tatsächlich schon eine Weile hatte.
Eine ganze Weile. Zu dem Zeitpunkt hat er fast ein Dreivierteljahr bei den beiden gelebt.
Und er hat seine Großmutter wirklich gehasst.
Ja. Und an dieser Stelle machen wir für heute Stopp. Es geht dann beim nächsten Mal weiter mit seiner Gerichtsverhandlung als Teenager, seiner Verurteilung, was alles im Anschluss passiert ist. Ich muss mal gucken, wie lange das so alles dauert, weil zwischen dem Zeitpunkt jetzt mit 15, Mitte der 60er und er ist in den 70ern aktiver Serienmörder, liegen ja noch einige Jahre, in denen einige interessante Sachen passieren. Und in denen er sich auf verschiedene Sachen zu Schulden kommen lässt. Von daher bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, wie gesagt, ob wir tatsächlich nicht sogar bei 3 Folgen landen werden. Und ich denke, in Anbetracht der Tatsache, dass wir dann noch nicht mal über die ganze FBI-Geschichte gesprochen haben und so weiter, dass es schon 3 Folgen werden. Aber das war es erstmal heute für Ed Kemper. Und bis zum nächsten Mal.
Bye, bye.